because our Jungs halt attack with gold.
Sie wüssten, was wir alle schon sicher haben für die neue Saison.
Und da ist gekommen dieser eine Moment.
Lach mich doch tot hier, was hier abläuft.
Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das klang deutlich.
Und da ist er, der Communio Podcast.
So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 212 des offiziellen Communio Podcasts. Und bevor wir anfangen, erstmal Gratulation nach Dortmund. Also der BVB hat es geschafft und steht im Champions League Finale. Das freut mich natürlich sehr, ja, und das nicht nur, weil da vermutlich die nächste Bonuszahlung für Niklas Füllkrug fällig wird. Also hätten die Dortmunder auch nicht gedacht, dass sie nochmal so viel drauflegen müssen. Für jede Champions-League-Runde gab es, glaube ich, nochmal 500.000 Richtung Bremen. Ja, also das ist eine schöne warme Dusche. Aber nicht nur deswegen habe ich Dienstagabend auch mitgefiebert. Aber ich vermute trotzdem nicht so stark wie mein heutiger Experte Tim Müller. Wobei ich jetzt erstmal die Frage in die Blütenstadt Laichling stellen muss. Welcher Club ist denn jetzt bei dir auf der Eins? Also der BVB oder Bayer, die so eine tolle Saison spielen und als schöner Fußball und man muss sie einfach total für die freuen Leverkusen. Hast du jetzt zwei Fahnenmasten im Garten, Tim? Wie sieht das aus?
Erste Runde Krankenschein, dann die Oma tot. Ja, ja. Herrlich, Flo. Also ja. Ich habe nur einen Fahnenmast
herrlich,
im Garten.
Herrlich, dass die Oma tot ist, oder was?
Nein, das nicht. Also das, wo wir so weit wo wir nicht gehen,
das ist ja auch festgestellt. Nur ein vorgetäuschter Tod. Also wer
das richtig, ist ja nur, genau,
vorgetäuscht.
Ja. Ist aber auch ein Lied, was eigentlich ja gar nicht passt. Also als Freiberufler muss ja niemanden anlügen, da kannst du einfach frei nehmen.
Ja.
Muss er,
genau. Zahlt halt passt doppelt das Lied dann, für mich. Ne? Hast Verdienstausfall und musst noch bezahlen. Ja, das genau, ist das Schöne. Das auch,
Nee, also es gibt keine zwei Fahnenmasten. Ich bin einfach nur froh für den BVB und was Leverkusen macht, ist mir egal.
Ich dachte, du spekulierst jetzt ein bisschen aufs Quadrupel. Ja, also Meisterschaft, Pokalsieg, Europa League und Champions League.
Das ist natürlich auch geil, ja. Wenn man mal wechselt zwischen den Vereinen, soll ja so Leute geben.
Ja, gerade in Leverkusen. Ja, wär möglich.
Ich nicht.
Naja, wirst du dann versuchen, Karten zu bekommen für Wembley? Ich habe jetzt gerade gelesen, es wird nicht so einfach.
Ja, es ist leider sehr, sehr schlecht gelegen insofern, weil ich in der Nacht nach dem Champions-League-Finale in den Urlaub fliege. Mhm. Und deswegen, ich glaube, die Zwischenstation London kriege ich da nicht mehr gut rein.
Von Heathrow aus kannst du doch dann fliegen. Das müsste doch gehen.
Ja, muss noch eine Umbuchung noch kriegen. Also von Düsseldorf nach Heathrow und dann nach Menorca weiter. Das wäre dann der Plan. Mal schauen, ob das ich glaube eher nicht, dass es was wird. Aber freue mich trotzdem drauf, dass ich es noch gut gucken kann. Ursprünglich war die Idee, schon früher im Urlaub zu sein, aber so nehme ich das gerne mit.
Ja, wir nehmen Mittwochmorgen auf, das ist der 8. Mai. Das ist natürlich auch ein ganz besonderer Tag, erstmal Ende des Zweiten Weltkriegs, klar. Das ist der historisch, glaube ich, noch ein bisschen bedeutendere, als das genau vor 20 Jahren, Tim, heute vor 20 Jahren, der SV Werder Bremen die Bayern weggefegt hat, ja, die Meisterschaft klar gemacht hat, 2004. Ja, ich bin ein bisschen traurig.
Schönen Tag für uns alle.
Ja, bisschen traurig, dass ich in Köln wohne, nicht in Bremen, weil in Bremen gibt es heute ganz viele Kneipen, machen so Watch-Partys. Weißt du, da kannst du das nochmal im Real Life dir dieses Spiel angucken.
Ja.
Finde ich eigentlich eine gute Sache.
Schön, ja.
Ja, also ich hatte auch, ich habe diesen, ne, ihr kennt das, Kahn unsicher, ja, Klasnitsch, ja, ein Riesenpatzer von Olli Kahn. Ich habe es aber so einfach jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. Was ich auch gesucht habe, war so ein typisches Geräusch von vom Spiel gestern Abend. PSG gegen den BVB. Aber auch da bin ich nicht so ganz zufrieden. Guck mal, weißt du, was ich damit ausdrücken möchte hier? Was ist das?
Weiß ich nicht.
Pfostentreffer.
Vielen Pfostentreffer.
Fünf. Ja, BVB, PSG wieder. Mhm. Zack.
Ja. Ich habe es aber recht früh im Spiel schon gesagt. Ich habe das Spiel gestern mal mit meinem Vater geguckt, seit langer Zeit mal wieder ein Spiel mit ihm.
Schöne Grüße
Papa.
Auch.
Und ich habe es früh gesagt, du brauchst genau das, dass früh im Spiel Paris die Chancen vergibt, weil da müsst ganz früh in den Kopf reinkommen, heute geht kein Ball rein. Und das, so genauso ist es gekommen. Mit jedem Ding, was vergeben wurde, wusstest du einfach, das Tor ist heute vernagelt. Du also kannst machen, was du willst. Ja. Und dann am Ende triffst du nur den Pfosten oder der Kobel ist da oder noch ein Bein dazwischen. Und so war es dann am Ende. Sie hat, da war doch Gonzalo Ramos, der hätte noch 2 Spiele spielen können, hätte kein Tor gemacht.
Wahrscheinlich, ja. Also war das auch Terzic-Taktik? Dem Gegner Klar. möglichst viele Chancen zu geben, damit er verzweifelt. Genau,
den Gegner frustrieren, indem man ihnen Chancen vergeben lässt.
Ja.
Das ist auch die Taktik.
Dreidimensionales Schach. Ja, also Glückwunsch auch für Edin Terzic. Ich glaube, wir haben ein bisschen geschrieben gestern während des Spiels. Wir haben beide diesen Adeyemi-Wechsel nicht wirklich verstanden. Ja?
Ja, das stimmt. Im Nachhinein habe ich noch gelesen, die Sache war wohl, er war vorher schon angeschlagen, vor dem Spiel. Also es war wohl vielleicht bei ihm gar nicht möglich, dass er noch viel länger geht, aber er sah jetzt auch nicht glücklich aus, rauszugehen.
Nee, hatte Kopf geschüttelt, ja.
Ja, ich hätte ihn jetzt auch eher durch die Defensivarbeit, die er auch im Hinspiel sehr gut geleistet hat, da habe ich ihn schon eigentlich auch länger gesehen. Ja, am Ende ist ja immer so, ich habe gestern noch gesehen, dass Peter Neururer bei Sport 1 gesagt hat, der Terzic hätte das Spiel komplett vercoacht und am Ende nur Glück gehabt. Mhm. Kann man natürlich immer so sehen, kann man bei Terzic sagen, dass er viele ständig, aber was soll man am Ende machen, ne? Der Mann führt Dortmund also, direkt zum DFB-Pokalsieg, fast zur Meisterschaft und jetzt ins Champions-League-Finale, also was willst du am Ende sagen?
Tobi Escher war ja ganz anders unterwegs, sagte super Matchplan von Terzic.
Ja, der Matchplan an sich fand ich auch gut. Klar, die Wechsel kann man überlegen, ob er ein bisschen früh auf die zu defensiv gegangen ist, weil dann ja keiner vorne mehr war, der auch mal ein bisschen Tempo gehen kann
das und
auch
das
mal
Problem, geschickt werden kann. Deswegen er hätte ja auch Beino Gittens beispielsweise bringen können.
Ja,
anstelle von Adeyemi oder Malen, genau. Ja, so war das. Es gab halt eine Kontersituation, wo Füllkrug halt läuft und wartet, dass jemand ihn überläuft, damit er den anspielen kann. Und dann kommt da Felix Metscher, der sage ich mal, wir haben uns ja sowieso schon mal gefragt, die 35 Millionen oder was, ob das eine gute Investition war. Gestern Abend hat er gezeigt, dass, also das war ein ganz dunkler Auftritt nach seinem Joker-Einsatz und er war nicht schnell genug, um Füllkrug, der den Ball treibt, außen zu überholen, um anspielbar zu sein. Das würde mir durchaus zu denken geben. Der kann dann also für da Julian Brandt.
Viel Luft nach oben.
Ja.
Viel Luft nach oben bei ihm.
Naja, aber sie haben es nach Hause geholt. Ja, deswegen Glückwunsch und wie gesagt, es hat mich.
Wer Erfolg hat, hat recht.
Ja. Ja, und ein Quäntchen Glück war halt dabei. Ne?
Ja, natürlich.
Ja.
Brauchst du auch. Brauchst du auch.
Aber auch nicht, gerade im Hinspiel hätte man natürlich auch mehr als ein Tor machen können, aus Dortmunder Sicht, finde ich. Ja. Naja, haken wir das so ein bisschen ab, kommen wir natürlich im Laufe, wenn wir über den BVB nachher sprechen, die in Mainz zu Gast sind. Ah, da ist, als Mannschaft im Keller, sage ich mal, hat man jetzt so ein etwas ungutes Gefühl, ne? Wenn dann die Spieler dann noch vielleicht mit Sonnenbrille auflaufen und so, noch so ein großes Bierglas in der Hand, das sie dann auf die Bank stellen, um dann da zu spielen. Ja.
Lass mal, also ich habe da noch andere Ideen, aber lass mal darüber reden, wenn das Spiel dann rennt.
Genau, ich wollte nur sagen, wir kommen nochmal auf den BVB zurück. Ansonsten haben wir wie immer die Partien des 33. Spieltags, der letzte, wo wir die versetzten Anschlusszeiten haben, also das ist gar nicht so lange her, da hätten wir jetzt schon 9-mal Action gehabt am Samstag, parallel zueinander. Das wäre, glaube ich, besser gewesen, wenn wir jetzt zu den einzelnen Ansetzungen später kommen. Da kann wirklich dann sein, dass sich die Voraussetzungen sehr ändern. Je nachdem, wie die Spiele davor ausgegangen sind, haben wir also im Moment nur noch so, dass der letzte Spieltag alle Spiele parallel sind. Ja, also die sprechen wir durch, die Partien. Top 3 der Woche, möglichste Rotationsgewinner. Also in der letzten Woche haben wir es gesehen. Xabi Alonso, jeder, der nicht irgendwie ich glaube, der Busfahrer ist nicht eingewechselt worden in Frankfurt, aber ansonsten hat er mal so ein bisschen geschaut, was so im Bodensatz seines Kaders noch da ist und das hat er dann auf den Platz gestellt. Hat man natürlich auch direkt gemerkt, hat in Frankfurt dann nur zum 5-1 gereicht. Ne?
Ja.
Da muss man schon auch sich schon ein bisschen hinterfragen.
Ja,
der zweite Anzug sitzt da nicht. Ja. Muss man dann einfach auch sagen. Naja, da schauen wir in der Top 3 der Woche drauf. Also Spieler, die jetzt vielleicht ihre Möglichkeit bekommen zu glänzen. Da kommen wir also am Ende drauf. Und dann würde ich sagen, Tim, wenn du nichts mehr hast, vorweg?
Ja, ich überlege, ob wir es jetzt einmal schon kurz besprechen. Nochmal einmal das Szenario, sechster Champions-League-Platz, das ja jetzt wieder noch wahrscheinlicher geworden ist.
Ja.
Es war ja schon mal angesagt, für die, die es vergessen haben, also sollte der BVB die Champions-League gewinnen und in der Bundesliga Fünfter werden, dann ist der sechste Platz der Liga auch ein Champions-League-Platz.
Korrekt.
Und die Sache könnte ja sein, es war auch schon Thema, dass am Ende, am letzten Spieltag Frankfurt gegen Leipzig verlieren muss, um sicherzustellen, dass Dortmund nicht mehr Fünfter wird, nicht mehr Vierter wird. Da könnte es aber auch wirklich, ich habe gestern drüber nachgedacht, ja sehr kurios werden, wenn die Spiele an diesem Wochenende so laufen, dass alles passt für ein bestimmtes Szenario und das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, nämlich stellen wir uns vor, dieses Wochenende Frankfurt siegt nicht in Mönchengladbach, aber Freiburg als Verfolger gewinnt zu Hause gegen Heidenheim, ist also in Schlagdistanz zu Frankfurt. Zugleich gewinnt der BVB in Mainz, aber Leipzig spielt nur unentschieden gegen Bremen, sodass auch der BVB in Schlagdistanz zu Leipzig wäre.
Meinst du, sollte die holen so Punkt kommen gegen Werder? Aber okay, das kommen wir später.
Oder so, oder verlieren, wie auch immer. In jedem Fall könnte, wenn beide in Schlagdistanz sind, dann heißt das ja für Frankfurt am letzten Spieltag, man könnte in einer lustigen Zwickmühle stecken, denn wenn man gewinnt und Leipzig damit noch überholt wird vom BVB, dann wird der sechste Platz kein Champions-League-Platz. Wenn man aber das Spiel verliert, wird man vielleicht noch von Freiburg überholt und kommt auch so nicht in die Champions League. Also in dem Fall könnte es sein, dass man auch ständig mit einem Ohr auf den anderen Plätzen ist und guckt, wie müssen wir denn jetzt spielen?
Ja.
Also für Frankfurt wäre das ein sehr merkwürdiges Szenario, was sich da noch ergeben könnte.
Zweiter Verein übrigens, der da auch noch ins Spiel kommen kann, wäre die TSG Hoffenheim. Das sind eigentlich, Hoffenheim und Freiburg sind die einzigen Clubs, die Frankfurt realistischerweise noch überholen können. Augsburg theoretisch, aber da müssen nicht nur 6 Punkte aufholen, sondern auch 9 Tore.
Ja, so könnte es auch kommen. In jedem Fall, ist nicht von den Ergebnissen her nicht komplett unwahrscheinlich. Ich habe es auf jeden Fall mal so getippt, weil ich die Welt einfach gern brennen sehe.
Ja, das ist so wirklich auch eine sensationelle. Das wäre wirklich eine super Ausgangsposition, allein schon, weil es bedeuten würde, dass Werder nicht in Leipzig verliert. Ne?
Ja,
das wäre ja auch eine feine Sache. Naja, gut. Dann würde ich sagen, haben wir das vorweggestellt, also die irren Konstellationen, die eventuell der 34. Spieltag bereithalten wird. Sollte Leipzig allerdings gewinnen gegen Werder, dann sind diese ganzen Rechenspielchen vom Tisch, weil dann ist Leipzig 3 Punkte vor und hat die im Moment um 14 Tore bessere Tordifferenz gegenüber dem BVB. Da müssen wir uns darüber
Oder wenn der BVB verliert.
Ja.
Oder wenn beide unentschieden, also wenn beide gleich viel Punkte holen.
Genau. Dieses Szenario kommt nur zum Tragen, wenn Dortmund mehr Punkte holt als Leipzig an diesem Spieltag. So kann man es, glaube ich, kurz zusammenfassen. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein in den Freitagabend und starten direkt mit der ersten Mannschaft, die noch europäische Hoffnung hat. Das ist der FC Augsburg. Die empfangen den VfB Stuttgart. Augsburg zuletzt erstmals unter Jesse Rupp 3 Niederlagen in Serie, insgesamt 11 Gegentore, ist damit auf Platz 9 abgerutscht. Jetzt hat man das Heimspiel gegen Stuttgart und dann am letzten Spieltag auswärts in Leverkusen. Also die Augsburger müssen im Prinzip dieses Spiel gewinnen und dann darauf hoffen, dass das eventuell 42 Punkte schon reichen könnten, um Achter zu werden. Das ist nicht ganz ausgeschlossen. Oder halt in Leverkusen zumindest einen Punkt mitnehmen. Dass sie es schaffen, am 34. Spieltag in Leverkusen zu gewinnen, halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Also da müsste schon extrem viel zusammenkommen. Es wäre eine komische Fußnote des Schicksals. Die Stuttgarter übrigens wiederum 21 Saisonsiege, haben damit ihren Vereinsrekord aus den Meisterspielzeiten 91, 92 und 2006, 2007 eingestellt. Also an letzten beiden Spieltagen. Ein VfB-Sieg wäre das ein neuer Clubrekord, was die Siege angeht. Und da ist Augsburg ein gutes Pflaster. Denn zuletzt Stuttgart gegen Augsburg erstmals in der Historie dieses Duells 4 Spiele in Serie ungeschlagen. 3 Siege, 1 Remis. In der Hinrunde gab es ein souveränes 3:0 des VfB. Dann darfst du uns mal ein bisschen auf Stand bringen, was diese Partie angeht, Tim.
Ja, bei den Augsburgern fangen wir an, da haben wir eine etwas längere Ausfallliste. Seit dem letzten Wochenende Finn Dahmen, der Stammtorwart, mit Bänderverletzung raus. Dazu auch Framberger, Oxford, Rexbeschei, Gumni und Jensen nicht dabei. Dass Dahmen ausfällt, tut weh. Man hat gesehen, Kubek hat gegen den BVB direkt gepatzt. Das trägt jetzt nicht zur Stabilisierung bei im Moment. Wir haben es gehört, geht's abwärts für Augsburg. Und die Leistung in Dortmund war auch schon erschreckend schwach für auch angesichts der Tatsache, dass Dortmund eben komplett durchrotiert hat, mit einer Mannschaft gespielt hat, die so nie zusammenspielt. Leute, die auch ohne Bundesliga-Einsatz oder nur mit wenigen Minuten bisher waren, haben da Augsburg komplett auseinandergenommen. Deswegen war da schon merkwürdig wenig Gegenwehr. Ich gehe auch davon aus, angesichts der beiden Spiele, die jetzt noch kommen, dass Augsburg keine Punkte mehr holen wird. Und dann ist Europa für den FCA auf jeden Fall schon mal kein Thema mehr. Personell kommt jetzt Jakic nach Gelbsperre wieder zurück. Der wird Breithaupt verdrängen. Ich denke auch eher, es wird wieder eine Viererkette. Die Idee mit der Dreierkette defensiv besser zu stehen, hat jetzt nichts gebracht in Dortmund. Es gab sehr viele Räume für den BVB. Mal schauen, was noch geändert wird. Vielleicht gibt's auch mal wieder Startelf-Einsätze für Dorsch, Engels oder auch sogar Pfeiffer, der zuletzt immer das Nachsehen hatte in der Innenverteidigung. Viel zu verlieren hat man ja nicht mehr. Also man könnte jetzt noch mal was wagen auf Augsburger Seite. Bei Stuttgart, da fehlen weiterhin Zagadou, Wagnermann, Di Benedetto, Nathai, Eckloff und Massimo. Und da sehen wir das komplette Gegenteil. Das war eine starke Leistung gegen Bayern, so ein bisschen die Krönung einer sehr, sehr starken Saison der Stuttgarter, muss man auch mal immer lobend erwähnen. Da kommen jetzt Mio und Mittelstädt nach Gelbsperren wieder zurück, sollten wahrscheinlich Rouault und Leveling auf die Bank verdrängen. Noch kann der VfB Vizemeister werden, das wäre ja auch noch eine Sache, die im Nachhinein dazu führen könnte, dass man im Supercup spielen dürfte. Für Stuttgart vielleicht ein schöner Anreiz, jetzt noch die Bayern zu überholen. Deswegen rechne ich jetzt nicht mit einer großen Rotation oder einer großen Belohnung für die Reservisten, sodass man jetzt sagt, uns ist das jetzt alles egal, sondern ich denke schon, Stuttgart wird größtenteils mit der besten Elf spielen, wenngleich sich zuletzt ja auch zum Beispiel Jong und Silas beide mit Toren gegen die Bayern empfohlen haben. Trotzdem, ja, ich rechne weiterhin erstmal mit der besten Elf und sollte man irgendwie nicht mehr die Chance haben, letzten Spieltag Bayern zu überholen, dann gibt's vielleicht da nochmal die Rotation. Empfehlen würde ich dann auch den ein oder anderen günstigen. Man könnte es mal mit Pfeiffer probieren. 370.000 bei Augsburg könnte noch seine Chance erhalten, wenngleich, wie gesagt, die Gegner sind jetzt nicht welche, wo man sagt, da ist der Innenverteidiger jemand, den man haben will. Kubek hingegen hat immerhin 3 Punkte gemacht in Dortmund, obwohl er nicht gut war. Ist für 590 im Moment zu haben. Wer noch schnell einen Torwart braucht für die letzten Spieltage, könnte den sich noch reinholen. Viel auf den Kasten wird er bekommen, das dürfte klar sein. Und bei Stuttgart würde ich vielleicht Stergiou herausheben. Der dürfte sich festgespielt haben für die letzten Partien. Kostet im Moment 2,8 Millionen. Ich glaube aber, wie erwähnt, Augsburg wird nichts mehr holen. Ich sage, dieses Spiel geht klar mit 3-0 an Stuttgart.
Ja, ganz so klar habe ich es nicht, aber ich habe auch hier auch einen 3-1 Auswärtssieg. Ich habe auch das Gefühl, dass bei Augsburg die Luft raus ist. Ja. Da würde ich dir zustimmen. Vielleicht eine Sache noch, du hast den Supercup angesprochen, der VfB Stuttgart hat also noch die Möglichkeit, sich da zu qualifizieren. Ist nur für den Fall, dass Kaiserslautern nicht den DFB-Pokal gewinnt. Also sollte Kaiserslautern den DFB-Pokal gewinnen, dann ist der Supercup natürlich.
Wovon wir alle ausgehen, natürlich.
Ja, Leverkusen gegen Kaiserslautern und sollte Leverkusen die Überraschung dann doch schaffen und Lautern schlagen im Pokalfinale, dann wäre der Bundesliga-Zweite der Gegner von Bayer Leverkusen. Ort steht noch nicht fest, also ist noch nicht klar, ob es jetzt in welchem Stadion es ist. Das vielleicht nur kurz dazu und dann würde ich sagen, gehen wir rein in den Samstag und dann beginnen wir auch direkt mit RB Leipzig gegen den SV Werder Bremen. Die Leipziger in einer sehr guten Verfassung, seit 9 Bundesligaspielen ungeschlagen, 23 von 27 möglichen Punkten geholt und wird in der kommenden Saison zum 7. Mal an der Champions League teilnehmen, zum 6. Mal in Serie. Die Bremer haben sich aber auswärts sehr stabilisiert in der Hinrunde. 8 Auswärtsspiele gehabt, keins davon gewonnen, nur 3 Punkte geholt in der Hinrunde auswärts. Letzter der Auswärtstabelle in der Rückrunde immerhin, schon 4 Siege auswärts, 13 Punkte geholt, Platz 5 in der Auswärtstabelle, wenn man nur die Rückrunde betrachtet. Das ist also ganz gut. Schauen wir aufs Personal bei den Leipzigern. Xavi Simons, gelb-rot gesperrt, Schlager mit Kreuzbandriss. Man wünscht natürlich niemandem eine Verletzung, ja, aber dass Xavi gesperrt ist und Schlager verletzt, ist sicherlich kein Nachteil für Werder. Außerdem Lenz mit Wadenproblem fraglich, Raum, muskuläre Probleme, da muss man schon ein bisschen aufhorchen, denn das ist ein wichtiger Spieler für die Leipziger, setzt im Moment mit dem Training aus, genauso wie Dani Olmo, der mit einem Infekt lahmgelegt ist. Beide noch fraglich. Im Moment würde ich davon ausgehen, dass sie bis zum Wochenende wieder fit werden, aber wer weiß. Ja? Insgesamt, die Leipziger hat man schon gemerkt, dass die Champions-League-Teilnahme eigentlich klar war. das Spiel jetzt in Hoffenheim, hat auch Marco Rose gesagt, war nicht eines ihrer stärksten. Trotzdem hätte man es fast gewonnen hinten raus. Natürlich bitter für alle, die noch auf Europa schielen, dass Hoffenheim da noch den späten Ausgleich gemacht hat. Jetzt ist es aber aus Leipziger Sicht wirklich eigentlich nur noch das Schaulaufen. Ich weiß nicht, wie sehr man unbedingt Vierter und nicht Fünfter werden will, ob das überhaupt eine Rolle spielt. Für Xavi gehe ich davon aus, dass Baumgartner oder aber auch Elmas in die Startelf rücken werden. Seiwald oder Kampel, das sind die Ersatzleute für Schlager. Ich rechne mit Seiwald. Einfach, irgendwann muss er ja mal was zeigen. Also ein Kampel weiß ja Marco Rose, was er daran hat. Also die Leipziger könnten durchaus auch die Saisonschlussphase für ein, zwei Experimente nutzen. Halte ich nicht für ausgeschlossen, dass das passiert. Das wird zum Beispiel in Bichabu auch mal sehen. Ja?
Ja, ich wollte zumindest auch sagen, Seiwald Kampel, also Kampel ist ja jetzt nun, nähert sich eher dem Karriereende. Wenn du den Seiwald mal aufbauen willst, dann ist das ja die perfekte.
Ja gut, Ole Werner hat da in Augsburg, als du sicher geführt hast, Christian Groß eingewechselt, ne? Ja, damit gut, er noch mal ein paar Minuten
bekommt. Ole Werner hat aber immer andere Ideen, das ist ja ganz besonderes.
Ich wollte nur sagen, manchmal steckt man nicht drin. Rechts haben wir das Duell zwischen Henrichs und Chimacon, was relativ offen ist. Henrichs hat in Hoffenheim gespielt, aber wir hatten es letzte Woche thematisiert. Chimacon war auch nicht bei 100%. Auf Bremer Seite in Ginmar leider immer noch krank. Also es scheint ein bisschen was Heftigeres zu sein. Die Sprache, also es wird geredet von einer Virusinfektion, fällt ebenso aus wie Pieper, der verletzt ist. Cater ist ja suspendiert. Alvero ist immerhin wieder teilweise ins Training eingestiegen nach seiner Schulterverletzung. Könnte schon wieder eine Option sein für den Kader. Dasselbe gilt für Jiří Pavlenka, der vermutlich noch ein Abschiedsspiel bekommen wird. Also kann gut sein, dass am letzten Spieltag Pavlenka gegen Bochum zwischen den Pfosten steht. Muss man vielleicht auch sehen, wie sehr es für beide Mannschaften da noch um was geht, ob das realisiert wird. Aber es wurde auf jeden Fall schon mal gemunkelt, dass das eine Option ist. Die Bremer eine Riesenchance verpasst. Gegen Gladbach waren deutlich die bessere Mannschaft, hätten das dritte Tor machen müssen. Ja, und dann so ein blöder Elfmeter, wo ich sage, ja, das ist schon vermutlich eher ein Handspiel, ein strafbares von Friedel. Aber wir haben auch in der Vergangenheit Situationen gesehen, wo dann der VAR nicht eingegriffen hat, ne, wo gesagt wird, keine klare Fehlentscheidung und so weiter. Es gibt für beide Seiten Argumente für die, dass es ein Handspiel ist. Vermutlich mehr. Ja, so ist es. Zwei Siege und man ist vermutlich trotzdem in Europa. Ja, also klar wird das in Leipzig jetzt nicht einfach, aber man hat schon in Hoffenheim gemerkt, so die ganz große Spannung ist raus. Ja, also wenn es mal darauf ankommt, ja, wie so oft behauptet wird, wer will es mehr, dann müsste das eigentlich Werder sein, die es in diesem Spiel mehr wollen. Die Frage ist, ob das dann wirklich ausschlaggebend ist. Aufstellungstechnisch rechne ich eigentlich mit den 11, die auch die letzten 3 Spieltage begonnen haben, das würde auch bedeuten, dass Bittencourt seinen Platz behält, weiter vor Jens Storge Stay in der Startelf stehen wird. Also Bittencourt ist sehr gelobt worden von Ole Werner. Ich glaube, er als Nebenmann von Senelin wird erstmal drin bleiben. Wäre meine Vermutung. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Christoph Baumgartner als logischer Xavi-Ersatz für 4,77 kann man auf jeden Fall für dieses eine Spiel machen und dann muss man mal sehen, was dann gegen Richtung 34. Spieltag wird. Bittencourt für 1,72 hat seinen Stammplatz wieder punktet ordentlich, kann man machen. Wen ich interessant finde als ein Spieler, wo ich mir auch gut vorstellen kann, dass er zumindest am 34. Spieltag startet, hängt auch ein bisschen von der Tabellenkonstellation an, aber Skelly Alvero, 620.000. Man muss halt aus Bremer Sicht noch bis Ende Mai sich entscheiden, ob man die Kaufoption ziehen will. Die Bremer würden ihn gern behalten, aber ich glaube 6,5 ist die Kaufoption, das wollen sie nicht bezahlen, sind in Verhandlungen mit Lyon. Vielleicht mal noch ihm noch mal ein paar Minuten geben, könnte sein, dass das noch passiert. Deswegen zumindest für 620.000 mal in den Kader holen. Und dann kommen wir zu meinem Tipp. Ich fürchte, es wird nicht reichen, dass Werder es mehr will. Es fehlt dann nachher vielleicht etwas der Punch und Leipzig hat die individuelle Klasse und gewinnt 2-1.
Ja, ich persönlich habe ja gesagt, ich tippe jetzt ein bisschen, dass es zu einer kuriosen Situation am 34. Spieltag kommt. Deshalb sage ich, es geht 2-2 aus. Halte ich aber auch nicht für unrealistisch, da die Leipziger ohne Simmons und Schlager auch einiges an Personal, was also macht viel Qualität aus, die da nicht dabei ist. Wenn dann Olmo noch irgendwie nicht ganz fit sein sollte, dann geht da was für Bremen.
Ja, dein Wort in meinem Ohr. Ja. Mhm. Und dann schauen wir mal, wie es da aussieht. Ich meine ja auch nicht auf Siegsspielen da. Also sollte Werder es wirklich schaffen, ich meine, hättest du vor der Saison genommen, dass du sagst, gewinnst in Leipzig und wenn dann Bochum zu Hause schlägst, für die es gut möglich sein kann, dass sie gerettet sind.
Ja.
Nämlich dann, sollte Dortmund in Mainz gewinnen, dann ist Bochum durch.
Mhm.
Und dann hast du die Chance nach Europa, hätte man genommen. Ja. Nur diese Hürde Leipzig ist natürlich noch nicht eine ganz kleine. Okay.
Stimmt.
Kommen wir zur nächsten Partie, die wir für euch haben. Und da bleiben wir im Rennen um Europa. Der SC Freiburg empfängt den 1. FC Heidenheim. Christian Streich übrigens in der Bundesliga bislang gegen 29 verschiedene Clubs gespielt. Gegen alle hat er mindestens einmal gewonnen, außer natürlich Heidenheim. Ja, okay. Hat er erst einmal gespielt. Das haben sie nicht gewonnen und jetzt also die letzte Chance zunächst einmal für Streich, da auch einen Haken dran zu machen. Und ich sage mal so, das war zuletzt nicht so einfach, denn Heidenheim hat nur eins der letzten 9 Auswärtsspiele verloren und Freiburg ist seit 7 Heimspielen sieglos. Also zumindest diese Bilanzen sprechen dann eher für den Aufsteiger. Schauen wir aufs Personal bei Freiburg. Sildilia ist noch rot gesperrt, Ginter, Lienhardt, Röhl, Schree und Schmidt fehlen verletzt. Und man kann es nicht anders sagen, Freiburg taumelt Richtung Europa. Also einen Punkt geholt in Köln, das hat dann aber trotzdem gereicht, um weiterhin Platz 7 zu verteidigen, der ja allen, also egal wie das Pokalfinale ausgeht, für Europa reichen wird. Ja, also da stehen die Freiburger mittlerweile drauf und haben jetzt das Heimspiel gegen Heidenheim, haben da die große Chance, die Heidenheimer nicht nur auf Distanz, sondern sozusagen endgültig abzuschmettern. Aber die Gefahr ist natürlich da, geht das jetzt gegen Heidenheim in die Hose und man verliert, dann ist mindestens Heidenheim vorbei und bei all den anderen Mannschaften, die dahinter stehen, ist man in Reichweite und die Freiburger haben von allen Teams, die um Europa kämpfen, die schlechteste Tordifferenz. Also das kann wirklich, es kann in beide Richtungen jetzt gehen. Also wenn man den Ausdruck Schlüsselspiel für eine Partie einmal benutzen wollte, dann ist es diese für die Saison des SC Freiburg. Und wir haben ja schon gehört, sollte Freiburg gewinnen, dann kann die Champions League greifbar sein. So komplett irre, wie das ist, mit einem Torverhältnis von im Moment -12. Ja, muss man in die Champions League. Leck mich in der Tasche. Ja,
also, ja, der Name Champions League ist schon immer mehr.
Ja, ich habe ja schon mal gesagt, ne? Ja die Besten. Nächstes Jahr ist dann die Sechsten. Ja. Freunde, ja. Das können wir doch nicht machen so. Aber okay. Freiburg würde ich es mehr gönnen als Frankfurt. Ja, aber
du weißt aber auch, für wen es gemacht ist, diese Regel. Ne? Es ist schon wichtig, dass auch alle englischen Vereine, eigentlich egal wie schlecht sie sind, reinkommen. Aber man sieht ja die Saison, es reicht auch da nicht. Da landen dann auch
Chelsea und Manchester United müssen diese 50+1-Regel aufweichen. Die haben das Problem, dass sie da zu wenig Investoren haben.
Ja. Also das ist wirklich, muss man auch mal zwischendurch nochmal sagen, ist doch mal schön. So eine Saison, wo du merkst,
richtig,
dass die hochgelobte Premier League zeigt einfach nicht viel.
Ja, wobei ich da immer denke, das ist so ein bisschen wie der Unterschied zwischen Wetter und Klima, ne? Das sind die Posts wie, hahaha, Klimawandel, guck mal, draußen liegt Schnee. Ja.
Mhm. Mhm. Nein, natürlich nicht dauerhaft, aber es ist trotzdem immer wieder schön zu sehen. Es wird aber auch nicht so viel Geiles oft gemacht mit der ganzen Kohle. Das ist ja gerade Chelsea und United.
Das ist absolut richtig, aber eine Saison ist halt so eine Momentaufnahme. Das jetzt gerade beim BVB, die das natürlich super gemacht haben, aber wenn du als Dortmund-Fan dir hättest sozusagen den Weg ins Finale malen müssen, dann hätte er in etwa so ausgesehen, wie er jetzt gewesen ist.
Genau so habe ich es mir nach der Auslosung gedacht.
Ja, so ist es. Das muss natürlich dann auch einfach dann zusammenkommen. Ja. Naja, Gut, wo war ich stehen geblieben? Also Freiburg taumelt Richtung Europa, dann gucken wir uns mal an, wie das personell aussehen könnte. Höfler, der in Köln gesperrt war, der wird wieder zurückkehren. Entweder Höhler oder Gregoric, glaube ich, dass einer von beiden auf die Bank müssen. Höhler hat ja zurückgezogen, agiert in Köln. Das war insgesamt wirklich ein Grottenkick von Freiburg in Köln. Trotzdem glaube ich, dass Streich nicht viel anders ändern wird, denn er hat auch personell, sind sie arg gebeutelt und dann gehen sie nochmal mit derselben Elf hier rein und versuchen sich irgendwie ins Ziel zu retten. Ja, also ich sag mal, das Positive, Jannik Keitel als Mittelmann der Dreierkette hat offensichtlich jetzt seinen Groove gefunden. Ich fand ihn am Anfang, als er diese Position spielen musste, eine ziemlich starke Schwachstelle oder große Schwachstelle. Und hat jetzt sich da sehr stabilisiert. Bei den Heidenheimern Kleindienst gelb gesperrt. Auch das ist bitter, denn Heidenheim hat auch eine Riesenmöglichkeit. Die spielen jetzt in Freiburg und dann zu Hause gegen Köln. Klar ist, sollten sie in Freiburg gewinnen, haben sie die Ausgangssituation sehr wahrscheinlich, dass klar ist, Heimsieg gegen Köln und sie sind in Europa. Also es ist wirklich, es können so viele verschiedene Szenarien uns erwarten vor dem letzten Spieltag. Auch wenn jetzt die Meisterschaft, Champions League, das ist alles nicht mehr spannend. Obwohl, Champions League indirekt, wenn wir den sechsten Platz dazu zählen. Und ich sage, ja, muss man jetzt, weil Dortmund ist nur ein Sieg davon entfernt, dass eventuell der sechste Champions League spielt. Naja, gut. Deswegen natürlich bitter, dass Kleindienst nicht dabei ist. Busch, Keller und Kenai sind verletzt. Maloney sollte hingegen wieder zur Verfügung stehen. Letzte Woche aber noch ausgefallen. Deswegen stellen wir ihn hier mal ein bisschen mit einem Fragezeichen noch in die Anfangsformation, wo er dann auch reinkommen würde. Ich denke sogar, dass das quasi der Wechsel ist für Kleindienst. Piringer dann vorne rein und Maloney neben Schöppner. Dann wird das Ganze ein bisschen defensiver. Und ansonsten gehe ich klar davon aus, dass die Elf steht, die zuletzt auch gespielt hat. Heißt auch, Sessa hat sich ins Team gespielt bei den Heidenheimern. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Ihr habt es vielleicht durch die Blume schon durchgehört. Jannik Keitel, 2,08 Millionen ist der Marktwert. Kommt immer besser rein und in Köln hat er auch richtig gut abgeliefert, Comunio-technisch. Insgesamt 9 Punkte in den letzten 2 Spielen. Also hat sich da sehr stabilisiert und auch gegen Heidenheim, glaube ich, kann man schon damit rechnen, dass es nicht allzu viele Gegentore geben wird. Bei den Heidenheimern, klar, die üblichen Verdächtigen kennt ihr. Kleindienst ist jetzt gesperrt, das müsst ihr da bedenken. Maloney für 540.000, wenn ihr eine günstige Variante haben wollt. Wäre jemand, wo ich jetzt mal als Kaderspieler drüber nachdenken würde. Sonst würde ich mich nicht von den ausgetretenen Pfaden bei Heidenheim entfernen. Kommen wir zu meinem Tipp. Ich glaube, es bleibt Fisch, weder Fisch noch Fleisch. Es gibt ein 1:1. Und dann schauen wir nachher auf die Tabelle und wissen nicht, was wir damit anfangen sollen.
Kann gut sein, aber auch hier möchte ich ja, dass es am Ende nochmal richtig spannend wird. Und ich tippe auf einen 2:1-Heimsieg der Freiburger.
Okay, dann kommen wir zu der Mannschaft, die damit richtig, richtig unter Druck wäre. Das wäre nämlich Eintracht Frankfurt. Die spielen und immerhin diese Spiele alle zeitgleich. Ja, also das ist auf jeden Fall ganz gut. Gladbach empfängt Eintracht Frankfurt. Die Gladbacher haben nur 1 der letzten 9 Bundesligaspiele gewonnen. Das waren 3:1 in Wolfsburg. Die Frankfurter nur 1 der letzten 7. Also auch da trudelt die Saison aus. Also dass sie immer noch auf Rang 6 stehen, ist eigentlich unbegreiflich. Man hat das Gefühl, sie punkten eigentlich nie und trotzdem immer großer Abstand noch auf Platz 7. Mit einem Sieg gegen Frankfurt hätte Gladbach definitiv den Klassenerhalt sicher. Auch da ist es gut, dass die Partie der Mainzer nicht davor stattfindet. Also das ist auf jeden Fall klar. Die Gladbacher können sich nicht drauf verlassen, dass der BVB gewinnt in Mainz und dann werden sie sowieso gerettet mit 4 Punkten Vorsprung auf die Mainzer, sondern sie müssen schon im Kopf, glaube ich, das Szenario durchspielen, dass Mainz Dortmund schlagen kann nach dem Champions League-Finaleinzug. Frankfurt wäre definitiv mindestens Sechster, das heißt mindestens Sechster, Fünfter können sie natürlich nicht mehr werden, sie wären auf jeden Fall Sechster, sollten sie gewinnen. Und sie sind gegen Gladbach seit 5 Spielen ungeschlagen. 3 Siege, 2 Remis. Also das ist zumindest eine ganz gute SGE-Serie. Du darfst uns mal ansonsten erzählen, was wir wissen müssen zu diesem Spiel, Tim.
Ja, fangen wir bei Gladbach an. Da hat Wöber einen leichten Muskelfaserriss sich zugezogen, wird also fehlen. Auch Ranos, Fukuda und Walde weiterhin nicht dabei. fraglich noch Janschke und Kramer, die sind aber zurück im Mannschaftstraining in dieser Woche, das sollte reichen. Player hingegen hat Anfang der Woche noch gefehlt. Ich habe jetzt noch nicht gesehen, was das Problem war, aber es ist noch nicht ganz sicher, ob er dann rechtzeitig zurück ist. Fangen wir mit der spannendsten Frage an in Gladbach. Wer steht im Tor? Das fand ich schon interessant letzte Woche, dass Seoane sich dann für Nicolas entschieden hat. Er hat das dann noch begründet mit: Für dieses Spiel habe ich mich so entschieden, weil der Jonas am Mittwoch erstmals mit der Mannschaft trainiert hat und in seinen Augen genügt ein gutes Training dann nicht, um von Anfang zu spielen, um Anfang an zu spielen. Ja, also es war irgendwie ein bisschen eine Begründung, wo man dachte, der hat er sich auch so zurechtgelegt, weil er gerne den Nicolas wieder reinstellen wollte. Was angesichts der Leistung in dieser Saison auch verständlich war. Auch gegen Bremen hat er wieder gut gehalten. Aber dauerhaft sich jetzt für Nicolas zu entscheiden, hieß er halt auch, den Kapitän zu entmachten. Das ist eine schwierige Situation jetzt für Seoane, da ja sich zu entscheiden. Ich habe das Gefühl, er möchte gerne den Nicolas drin lassen für die letzten beiden Spiele. Aber ja, es ist nicht so einfach, weil das ja natürlich auch für Ärger sorgen kann bei Omlin. Ich bin gespannt, was da am Ende passiert. Ansonsten rechne ich wieder mit Netz im Team, auf links für Skelly. Und im Angriff sollte Schwanschara mal eine Möglichkeit erhalten für den schwachen Player, der jetzt unter der Woche Trainingseinheiten verpasst hat, da mal von Beginn an zu spielen. Wer wohl eher nicht mit einem Startelf-Einsatz rechnen darf, dürfte Florian Neuhaus sein. Da gab es ja den Elber-Ärger. Letztes Wochenende hat er sich den Ball geschnappt, obwohl noch zwei andere Leute in der Rangfolge vor ihm gewesen wären. Und Seoane hat da deutlich gemacht, dass er überhaupt nicht happy war mit dieser Aktion von Neuhaus, weil, ja, er meinte, am Ende hat er halt Glück gehabt, dass der Ball drin war, denn sonst hätte es ungemütlich werden können. Aber spricht jetzt erstmal nicht dafür, dass er am Wochenende belohnt wird für sein Tor, sondern ich denke eher, Neuhaus wird nur reinkommen, wenn es gar nicht anders geht. Der dürfte jetzt erstmal einen Bankplatz sicher haben für die letzten beiden Partien. Das immer eine lustige Sache, wenn sowas passiert. Ich erinnere mich da noch an früher, weiß nicht, hast du es auch noch im Kopf? Ich glaube, es war Lucien Favre, der sich über Marco Pantelic aufgeregt hat bei Hertha BSC. Damals, wo der am Rande quasi herumgesprungen ist, als er sah, dass Pantelic sich den Ball schnappte. Und ich glaube, der hat dann am Ende auch tatsächlich verschossen.
Nee, da kann es für sie mehr. Schade, dass Neuhaus das nicht auch gemacht hat.
Ja, das wäre natürlich noch besser. Also, ich glaube, Seoane hat nicht die gleiche Reaktion gezeigt wie damals Favre, der, glaube ich, noch lautstark die ganze Zeit am Seitenrand alles versucht hat und gesagt hat, holt den Mann vom Elferpunkt weg. Ja. Das hat jetzt Seoane nicht gemacht. Und er war ja auch froh, dass alle ruhig geblieben sind in der Situation. Aber ja, es ist natürlich immer nicht gut. Wird ja jetzt auch schon spekuliert. Einer müsste im Sommer von beiden definitiv weg sein. Entweder geht Neuhaus oder Seoane. Das sieht nicht so aus, als werden die beiden nochmal gute Freunde werden nach der Aktion. Auf Frankfurter Seite fehlen weiter Kalajdzic, Lune und Rode. Rode hofft natürlich noch, dass er nächste Woche einen letzten Einsatz bekommen kann, am 34. Spieltag vor seinem Karriereende. Muss man noch abwarten, ob es denn auch klappt oder ob er dann nur am Rand verabschiedet wird. Frankfurt war ja wohl die letzte Hoffnung für alle, die gedacht haben, Leverkusen muss noch einmal eine Niederlage kassieren diese Saison, um nicht die ganze Saison ungeschlagen zu bleiben als erstes Team. Ich denke nämlich nicht, dass das an den letzten beiden Spieltagen jetzt von Bochum und, ich glaube, Augsburg zu erwarten ist. Dementsprechend war sehr schwach. Also diese Leistung da zu Hause gegen Leverkusen 1-5. Du hast es schon gesagt, es ist sehr merkwürdig. Neunter der Rückrundentabelle sind die Frankfurter, aber trotzdem immer noch weiter auf Platz 6. Es ist irgendwie ein Wunder, dass sie diesen Platz immer wieder verteidigen können und dass sie jetzt auch die große Chance haben, den am Ende dann zu behalten und vielleicht noch in der Champions League zu landen, wenn der BVB das Finale gewinnt. Unglaublich eigentlich. Eigentlich ist so ein Spiel nach einer 1-5 Niederlage dann auch immer eine gute Gelegenheit für die Leute, die zuletzt nur draußen gesessen haben. Hugo Larsson, Knauf, Buta, Max sind für mich alles Startelf-Kandidaten, am ehesten für Götze, Mamouche, vielleicht auch für Tuta, Dina Ebimbe. Das sind die Leute, die ja am ehesten rausrücken müssten nach der Leistung zuletzt. Ich würde empfehlen, den Schwanschara für 2,8 Millionen, gute Startelf-Chancen, vielleicht nochmal jemand, den man sich am Ende reinholen kann. Neuhaus hingegen, obwohl der Wert steigt auf 2,6 nach dem Tor, würde ich den jetzt eher verkaufen. Da, wie gesagt, rechne ich nicht mit großen Einsatzchancen. Auf Frankfurter Seite ist Larsson für 2,3 Millionen gerade recht günstig zu haben und Ansgar Knauf für 3,49, den mag ich einfach auch als Spieler, sollte auch wieder reinrücken, ist immer gut für auch mal einen Scorerpunkt. Ich bleibe auch hier meiner Linie treu und sage, es gibt keinen Sieger in dieser Partie, es geht 1-1 aus und so haben wir weiter den Salat am 34. Spieltag.
Ja, ich Ich glaube irgendwie, ich fand Gladbach echt schwach. Also das Spiel musst du gewinnen aus Bremer Sicht. Und ich glaube, die Eintracht irgendwann muss ja auch mal, die Qualität haben sie ja eigentlich besser zu spielen. Und Gladbach vielleicht ein bisschen gelähmt, Frankfurt gewinnt 2-0. Ja, aber das ist wirklich ein Spiel, was wo mich kein Ergebnis überraschen würde. Jetzt nicht sagen würde, oh, da hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet.
Nee. Ja, da gibt es noch einige Spiele.
Ja. Wo das stimmt. Gilt fürs nächste auch. Ja?
Ja.
Und da kommen wir zum letzten, das Samstag 15:30 stattfindet. Und das Spiel hat es mal aber so richtig in sich. Der erste FC Köln empfängt Union Berlin. Ganz klare Ausgangslage. Der FC muss dieses Spiel gewinnen, sonst sind sie abgestiegen. Das Schöne aber aus Sicht, wirklich aus Bundesliga-Sicht, dadurch, dass Bochum bei Union gewonnen hat, ist auch gleichzeitig klar, wenn der FC gewinnt gegen Union Berlin, können sie nicht absteigen am 33. Spieltag. Dann gehen sie auf jeden Fall mit einer auch realistischen Chance in den letzten Spieltag. Ja, also das ist auf jeden Fall die Ausgangslage, die wir haben, sollte der FC diese Partie gewinnen. Klar ist auch, sollte Union punkten, ist der FC definitiv abgestiegen. Und jetzt kommt so ein bisschen was, was den Kölner Optimismus vielleicht ein bisschen bremst. Gegen keinen anderen Club hat Union in der Bundesliga so häufig gewonnen wie gegen den FC, nämlich 7-mal. Und in 9 Versuchen hat Köln noch nie gewonnen. Die anderen beiden Spiele endeten Remis. Ist auch generell so, dass Union gegen keinen anderen Club so oft gespielt hat wie gegen den FC, ohne eine Niederlage zu kassieren. Sind sie jetzt eigentlich fällig? So lese ich diese Statistik. Ja? Ja, gehen wir rein in die Personalien.
Warte, können wir das noch mal kurz erwähnen? Wir hatten es an anderer Stelle schon mal, hatten wir drüber geredet vor kurzem. Ein Beispiel gibt es nur noch für Köln. Ein einziges, ne, für 5 Punkte, die man aufholen muss an den letzten Spieltagen.
Frankfurt, wer hat's erfunden, Tim?
Wie, wer hat's erfunden?
Ja, wer hat diese Aufholjagd erfunden? Eintracht Frankfurt. Frankfurt hat die Aufholjagd erfunden, hat damals 5 Punkte aufgeholt auf Nürnberg.
Genau. Ja. Das war's, genau. Also der Abstand zum rettenden Ufer waren nur 3 Punkte für Frankfurt damals. Also es war eine leichtere Situation in dem Sinne, als sie jetzt Köln hat, aber sie haben 5 Punkte damals noch gut gemacht, haben also noch die Nürnberger überholt.
Weil die anderen Teams entsprechend auch gepunktet haben, unten im Keller.
Ja.
Also es war dann nicht der Club, der direkt vor ihnen stand, den sie noch geschluckt haben.
Es wäre also jetzt noch legendärer, wenn der FC das schafft.
Absolut, absolut. Es wäre absolut legendär. Vor allen Dingen, weil es eigentlich nicht viel gibt, was einem Mut macht. Ne? Ich komme mal zum Personal. Selke und Kilian verletzt. Martel Knieprobleme, Waldschmidt krank, Chabot Oberschenkelprobleme, Ut krank. Das sind die fraglichen Personalien und gerade, dass Ut gefehlt hat gegen Freiburg. Schon bitter. Also wir haben letzte Woche drüber gesprochen, wie wichtig er eigentlich ist und man jetzt schauen muss, wann man ihn denn am besten einsetzt. Und dann haben sie ihn offensichtlich nicht in Watte gepackt. Wie kann der krank werden, der Mann? Ja? Den musst du doch in so einem keimfreien Raum, musst du den 24 Stunden, den musst du nur zum Training rausholen, ja, und dann stellst du ihn wieder in diesen Raum rein, aus Kölner Sicht, weil es ist wirklich schon irre, wie sehr man das Gefühl hat, dass der FC von einem Spieler abhängt, der eigentlich seit 2 Jahren dauerverletzt ist. Und dann war mal eine halbe Stunde in Mainz da und das war mit die stärkste 30 Minuten, die der FC gespielt hat in dieser Saison, wo sie irgendwie die meiste Gefahr, den meisten Druck ausgestrahlt haben. Naja, also da können wir davon ausgehen, dass er, wenn, als Joker kommt, aber die Hoffnung in Köln ist auf jeden Fall da, dass er fehlen kann. Freiburg war extrem schlagbar. Also das, was wir auch letzte Woche gesagt haben, es gibt im Moment kaum eine schwächere Mannschaft in der Bundesliga als den SC Freiburg, für meine Begriffe. Das hat man in diesem Spiel gesehen, aber der FC schießt halt einfach keine Tore. Haben sich nicht so viele, klar, hatten sie irgendwie 20 Torschüsse, wenig davon waren klare Chancen und Alidou, der dann das dicke Dicken hatte, ja, der schießt dem Atubolo den Ball auf die Handschuhe. Ja. Was will man sagen? Ne? Personell könnte einiges versucht werden, das liegt jetzt nicht daran, dass Timo Schulz so, ne, dass er die Qual der Wahl hat, sondern eher das Gegenteil. Also Alidou, der zwischendurch ja mal eine Phase hatte, wo er viel getroffen hat, fand ich schwach gegen Freiburg, der könnte mal eine Pause bekommen. Waldschmidt ist fraglich und dann hat er auch nicht so überzeugen können. Florian Kainz wäre da die Alternative, da hätte man zumindest mal wen für die Standards. Kainz auch eine Alternative natürlich zu Alidou, da könnte auch Meiner reinkommen. Meiner hat allerdings letzte Woche auch gespielt, genau, Alidou hat vorne drin gespielt. Thielmann über den Flügel, Alidou vorne drin, beziehungsweise Thielmann und Alidou haben sich da eigentlich mehr so abgewechselt. Ich glaube nicht, dass man das nochmal versucht. Tickets oder Adamian vorne auf der 9, gehe ich mal von aus. Christensen wäre der Ersatz, wenn Martel ausfällt. Generell meine ich auch Hüseyin Basic. Ich meine, er spielt Sachen nicht so. Weißt du, was mich ärgert bei Hüseyin Basic, Tim?
Ja.
Ja, wenn ich doch keinen Schuss habe, warum versuche ich ständig aus 30 Metern den Ball aufs Tor zu schießen? Ja, das ist ja wirklich, ja. Das sind verschwendete Bälle. Ganz ehrlich. Also das will mir nicht einleuchten. Er versucht da immer irgendwie aus der Distanz zu schießen. Da kommt ja nicht einer von an. Da kommt nicht ein Schuss aufs Tor. Also, boah, nee, das finde ich, ansonsten ist das okay, aber jedes Mal, dann ist er, das ist wie Leonardo Bittencourt, der auch ständig drauf ballert, aber Bittencourt hat wenigstens, der trifft wenigstens dann von 25 Schüssen mal ein. Das sehe ich bei Hüseyin Basic nicht. Ja, also ihr hört es, es ist nicht einfach für Timo Schulz, ich wüsste nicht, was ich da machen wollte. Ja, und das Krasse ist, ich meine, das ist ja auch das Chabot, einer der wichtigsten Spieler in diesem Kader und trotzdem wäre der Ausfall, der am einfachsten zu kompensieren ist, weil dann kommt Dominik Heinz rein und das ist zumindest auch einer, der Bundesliga-Niveau hat. Ja, und woanders hast du irgendwie 6 Alternativen und bei jedem Einzelnen fragst du dich, reicht das für die Bundesliga? Ja, schwierig. Kommen wir zu Union, Busk, der Ersatztorhüter fehlt, ansonsten kennen wir das, alle Mann an Bord. Und dann hatten wir ja noch letztes Wochenende die Beteuerung von Zingerle, dass Bielitscher Trainer bleibt und dann zack, einen Tag später ist er weg. Ist falsch verstanden worden, Tim, man hat ihm da so ein bisschen die Worte verdreht, war seine Argumentation. Ich bin da jetzt nicht in die Tiefe gegangen, aber okay, ist jetzt nichts, was, wäre nicht die erste Rolle rückwärts, die wir in der Bundesliga erleben, aber schön ausgeführt. Auf jeden Fall. Von Zingerle.
Auf jeden Fall.
Gut gestanden. Der
Zingler.
Was habe ich gesagt? Zingerle, ja.
Zingerle, das ja, ist der Ersatz.
Weil ich auch hier in Zingerle. Ja, der, wo war der mal? Bei Bochum oder so, ne?
Zingerle ist im Moment Ersatztorwart in Leipzig.
Ah,
dritter Mann.
Auch ein guter Mann. Ja. Naja, gut. Ihr wisst, wen ich meine. Danke, Tim, dass du das eingeworfen hast. Naja. Marco Grote wird jetzt also interimsweise bis zum Saisonende übernehmen. Das hat er Ende November schon mal gemacht, dass er ein Spiel gecoacht hat als Lösung zwischen Fischer und Bielitscher. Da gab es ein 1:1 gegen Augsburg. Ich habe mir das nochmal angeschaut, wie er da aufgestellt hat. Hat im Prinzip nicht viel anders gemacht als Fischer oder Bielitscher. Er hat damals im 3-4-3 gespielt. Khedira hat aber gefehlt. Also ich glaube, dass er jetzt eher auf ein 3-5-2 setzen wird mit Khedira als Sechser. Und sonst kann natürlich der eine oder andere reinrücken. Leiduni und Haberer, das waren damals die zwei, die das Zentrum gebildet haben. Ich würde da nicht zu viel reininterpretieren, weil es ist halt jetzt schon 6 Monate her. Trimmel hat Rechtsverteidiger gespielt. Ja, nur mal so für den Hinterkopf. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Marc Uth, 1,48 Millionen, selbst nur als Joker würde ich es, glaube ich, machen, wenn ihr da die Optionen habt. Also der wird im Zweifel wird er mit der Bahre aufs Feld getragen. Ja, anders, also ich meine, es ist so. Es ist die allerletzte Chance. Und du brauchst Spieler, die ein Tor schießen können. Und da gehört Marc Uth auf jeden Fall dazu. Sage ich ja, Damian 1,5 Millionen. So verrückt, wie das klingt. Ich finde ihn von denen da vorne noch am gefährlichsten. Ja, vielleicht spielt er wieder von Beginn an. Ja, das ist ein flammendes Plädoyer, dass ihr euch Damian holen solltet. Aber Leute, ich bin beim Kader vom 1. FC Köln. Ja. Da ist ja klar, ein Chabot und so, da gibt es Spieler, die konstant punkten, aber Adamian oder Uth kann man schon machen. Und auf Unioner Seite würde ich eher, wenn es jetzt gegen Saisonende, manchmal lohnt sich das auch gar nicht mehr wirklich dann noch zu spekulieren, aber vielleicht habt ihr ja viele Verletzte und je nachdem nach Saisonübergang wollt ihr die auch nicht abstoßen. Oder gesperrte Spieler, ihr habt einen Xavi, ja, dann wollt ihr ein bisschen Masse holen und dann per Live-Anwechslung gucken, wer steht denn in der Startelf. Leiduni kostet 660.000, Haberer 560.000, Trimmel 1,12 Millionen kann man machen, Knoche, ja, der war ja mal der unangefochtene Abwehrchef bei Union, vielleicht erinnert sich Grote daran, 1,12 müsst ihr für Knoche hinlegen und Bedia, der getroffen hat nach Einwechslung gegen Bochum 580.000. Das wären so die ersten Optionen, die mir einfallen würden, aber wir wissen einfach nicht ganz genau, was Grote vorhat, personell. Ja. Und ich glaube, irgendwie, man weiß am Ende nicht genau wie, wird der erste FC Köln mit 1-0 dieses Spiel gewinnen. Bornau macht das, den Kopfball, wie damals gegen Schalke.
Er läuft nochmal rüber aus Wolfsburg.
Genau.
Ja, ich würde es mir wünschen. Ich find, ich bin absolut für so legendäre Sachen an den letzten Spieltagen. Aber leider, leider befürchte ich, dass es das nächste 0-0 gibt und der FC absteigen muss.
Mm, ja.
Es wäre nicht so schön, ich weiß. Ich würde es, wie gesagt, ich wäre absolut für einen Kölner Heimsieg, um am letzten Spiel da nochmal richtig Feuer
drin zu haben. Dann wäre richtig Feuer drin, ja.
Ja.
Ja, absolut.
Aber ja, ich tipp's leider nicht so.
Okay. Kommen wir zum Topspiel. Und da werden viele die Augen hinrichten, gerade im Keller. Also eigentlich nur im Keller und vielleicht noch die, die auf den drauf schielen, dass Dortmund auf jeden Fall Fünfter werden soll. Borussia Dortmund bei Mainz 05 zu Gast. Die Mainzer seit 7 Bundesligaspielen ohne Niederlage. 3 Siege, 4 Unentschieden. Und 3 dieser 4 Unentschieden, die gab es zuletzt in Serie. Und damit ja, ist man nicht nur nicht vom Fleck gekommen, sondern man hat eben auch den Nicht-Abstiegsplatz wieder abgeben müssen, steht jetzt auf dem Relegationsplatz. Insgesamt nur 5 Siege in dieser Saison, so wenige Siege, reichten noch nie zum Klassenerhalt. Also auch nicht die Mannschaften, die später via Relegation sich noch gerettet haben, haben immer mindestens 6 Saisonsiege gehabt. Also die Mainzer könnten durchaus was Historisches schaffen, nämlich mit 5 Bundesliga-Siegen die Klasse halten. Und was für die Mainzer spricht, unter Henriksen zu Hause noch keine einzige Partie verloren, 14 von 18 möglichen Punkten geholt, 4 Siege, 2 Unentschieden, das ist die Bilanz eines Europakandidaten, also zumindest die Heimbilanz. Du darfst uns dann mal erklären, was wir zu erwarten haben von diesem Spiel, Tim.
Bei Mainz ist Mvene noch rot gesperrt, auch Leitsch und Bell sind nicht dabei. Fraglich ist noch Onisivo vor dem Wochenende. Dafür gute Nachrichten, Amiri und Gruda sind nach Gelbsperren zurück. Das ist natürlich sehr wichtig, die rutschen direkt ins Team. Dafür müssen wahrscheinlich Fernandes und unser einstiger Lieblingsspieler Ajorg auf die Bank. Immer wieder traurig zu sehen, was aus ihm geworden ist.
Ja,
ja. Der Rest könnte aber so bleiben, denn wie du es ja schon gesagt hast, es läuft ja grundsätzlich nicht schlecht für Mainz. Aber es wird wohl jetzt auch mal einen Sieg brauchen, um dann den Relegationsplatz zu verlassen an den letzten beiden Spieltagen. Ob das jetzt gegen den BVB gelingt, werden wir sehen. Dortmund ist natürlich recht spannend jetzt nach diesem Einzug ins Champions-League-Finale. Es fehlen nur Benzebaini und Duranville. Dann ist die Frage, wer spielt jetzt am Wochenende? Also mein Gedanke vor dem Spiel war, sollte Dortmund ausscheiden, hätte ich gegen Mainz erstmal mit der besten Elf nochmal gerechnet und dann gegen Darmstadt am 34. Spieltag, wo es für beide um nichts mehr geht, dann nochmal mit der B-Elf, die jetzt gegen Augsburg spielen durfte. Wenn man das jetzt so machen würde, würde das aber bedeuten, du hättest 3 Wochen Pause für die Top-11 vor dem Champions-League-Finale am 1. Juni. Dementsprechend würde ich schon erwarten, dass man gegen Darmstadt in einer Woche die Top-11 aufstellt, damit die nochmal möglichst nah am Finale eingespielt ist für das Finale.
Mhm. Meinst du, man macht noch ein Testspiel aus? So eine Woche vorher?
Könnte ich mir auch vorstellen. Oder man macht es nur intern gegen die, weiß ich nicht, U23. Aber es würde vielleicht sogar Sinn ergeben, nochmal irgendwie ein bisschen, um im Rhythmus zu bleiben, noch ein Spiel zu machen. Ich weiß nicht, wie man es am besten handhabt. Mhm. Das müssen die BVB-Verantwortlichen wissen.
Ja, weil es sind 2 Wochen zwischen Bundesliga-Finale und Champions-League-Finale. Also, ne, du hast es gerade schon gesagt, aber das nur mal, um das zu verdeutlichen, also Wochenende nach dem Bundesliga-Finale, DFB-Pokalfinale und danach das Wochenende am 1. Juni dann das Champions-League-Finale.
Ja. Dementsprechend ist für mich die Frage, was passiert jetzt am Wochenende? Man könnte durchaus auch da wieder groß rotieren, denn die B11 hat ja letztes Wochenende eine tolle Leistung gezeigt. Man hat gezeigt, wer da jetzt sagt, das wäre Wettbewerbsverzerrung, der sieht ja, nee, die B11, die kann es auch ziemlich gut. Ob die jetzt nochmal komplett so aufgestellt wird oder es nur so ein Mittelding wird oder ob man sich auch entscheidet, nee, wir bleiben jetzt einfach komplett im Rhythmus und spielen weiter mit der ersten Elf, das wird man dann sehen. Ich könnte mir schon vorstellen, egal wer auf dem Platz stehen wird, dass es interessant wird, weil so mancher BVB-Spieler, habe ich mir schon gedacht, noch sich gut an den 34. Spieltag der Vorsaison erinnert. Damals ging es für Mainz nichts mehr, aber sie sind gelaufen wie blöde, nachdem sie in den Spielen vorher nichts gezeigt haben. Und dann, als dann der Klassenerhalt sicher war, haben sie dem BVB nochmal die Meisterschaft versaut. Jetzt geht es für den BVB in der Liga um nichts mehr und man könnte Mainz den Klassenerhalt versauen. Die Aussage, Hummels hat gestern das leicht auch angesprochen im Interview. Er hatte gesagt, ne, mit Blick auf Mainz, das war alles okay letzte Saison, alles professionell, wie sie es angegangen sind, aber sie können jetzt auch das Gleiche von uns erwarten. Dementsprechend glaube ich schon, dass da einige Dortmunder sind, die sagen, nee, das wollen wir den Mainzern mal in die Suppe spucken und motiviert sein werden an diesem Wochenende.
Ja, der Wille, ich frage mich, was dann passiert, sollte Mainz dann mal 1-0 in Führung gehen, ob du da nicht doch die guten Vorsätze so ein bisschen über Bord wirfst, dann sagst, ach komm. So wichtig ist jetzt auch nicht. Aber okay.
Werden wir abwarten müssen am Wochenende. Also ich bin gespannt, was da auch dann aufstellungstechnisch beim BVB passiert am Samstagabend. Aber ein bisschen Schonung erwarte ich schon, dass jetzt also auch die Leute, die jetzt irgendwie aus dem Halbfinale besonders angeschlagen oder meisten Körner gelassen haben, dass man jetzt sagt, die lassen wir am Wochenende dann mal draußen. Denn gibt ja genug, die gezeigt haben, sie können es auch ganz gut. Bei Mainz würde ich Gruda empfehlen, starker Spieler, den mag ich einfach, kostet im Moment 5,5. Würde ich auch mit in die neue Saison nehmen, wenn er diesen Modus spielt. Ich glaube, von dem ist noch einiges zu erwarten, wenn denn Mainz drin bleibt, unter der Voraussetzung natürlich. Wittmer ist wieder im Team für 1,96 zu haben, auch eine Überlegung wert aus meiner Sicht. Auf Dortmunder Seite hingegen, ja, haben eigentlich alle jetzt nochmal Chancen auf den Startelf-Einsatz. Daher kann man jetzt auch irgendwie jeden Dortmunder empfehlen. Ein Einsatz sollte noch drin sein für die meisten. Vielleicht sogar für kleines Geld nochmal Papadopoulos für 490 und natürlich Kelvetien, auch sehr spannender Spieler. 1,18 kostet er im Moment, noch nachgeflogen nach seinem Abitur nach Paris, war dann da auch wieder im Kader und das war ein Top-Bundesliga-Debüt für einen 18-Jährigen. Muss man auch nochmal sagen, tolle Vorlage für Reus, den er ja einst noch als Balljunge auf den Platz begleitet hat. Und ja, das nächste große Talent aus Gevelsberg. Also irgendwie machen die Vereine, vor allen Dingen, weiß ich nicht, ob FSV Gevelsberg, kommen mehrere her, aber in dem Örtchen wird viel gute Jugendarbeit betrieben. Da ist ja auch schon Lukas Klostermann kommt daher, Tim Oberdorf von Düsseldorf und im Frauenfußball Alex Popp und Lena Oberdorf, auch beides Nationalspielerinnen. Und jetzt Kelvetien, der nächste, der Bundesliga-Profi wird. Also interessanter Spieler, auch für die nächste Saison, wenngleich er sicherlich eine schwere Position hat beim BVB für die nächste Saison aus meiner Sicht. Man kann sich bei den Dortmundern immer gut durchsetzen, wenn man irgendwie auf den offensiven Flügeln zu Hause ist, da bekommt man Spielzeit. Zentrales Mittelfeld ist natürlich nicht so einfach im Moment oder auch mit Blick auf die Zukunft. Im Moment ist da Can, Sabitzer und Brandt das Trio. Man wird sicherlich noch versuchen, noch einen besseren Mann für die Sechserposition zu finden, noch einen, der auch noch mehr kreativ nach vorne sein kann. Dann hat man noch eine Metscher, haben wir auch schon gesagt, hat schon über 30 Millionen gekostet. Den will man sicherlich auch noch mal aufbauen. Dementsprechend Wädchen, so talentiert er auch ist, es wird ein großer Konkurrenzkampf für ihn in Zukunft. Aber jetzt an den letzten beiden Spieltagen ist für ihn noch ein Einsatz drin. Ja, ich sage, die Dortmunder werden eben mit einem gewissen Rückenwind und mit auch Wut im Bauch gegenüber den Mainzern auftreten und das Spiel 4-1 gewinnen.
Okay, da fände ich für die Situation im Keller natürlich ganz gut, obwohl das auch dann davon abhängt, was passiert vorher. Ne? Denn klar ist natürlich, die Mainzer wissen, wie der FC gespielt hat vorher. Also droht sogar der direkte Absturz. Oder auf der anderen Seite sollte Union gewinnen, dann sind die Mainzer halt auch wiederum zum Siegen eigentlich verdammt, wenn sie den Relegationsplatz noch verlassen wollen. Ne? Also das ist schon eine interessante Geschmacksnote noch sein vor diesem Spiel. Ich glaube, die Mainzer setzen nicht durch, 3-2 gegen den BVB. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es wirklich schwer ist für die Dortmunder, sich nach dem Finaleinzug in Paris für Mainz zu motivieren.
Ja. Dann ist ja doch vielleicht besser, wenn man direkt die B11 ranlässt. Die sind alle, haben alle Bock, haben sie letzte Woche gezeigt.
Ja.
Erwähnen wollte ich übrigens noch Mainz, auch wenn sie der Relegationsteilnehmer sind am Ende, die Mainzer, dann wird das wieder eine sehr deutliche Sache. Also Mainz wird sich, glaube ich, gegen alle Kandidaten für die Relegation, vor allem Düsseldorf.
So, Düsseldorf.
Ich sehe ganz locker, dass Mainz das Ding macht. Ich glaube, es wird eher eine spannende Relegation, sollte da Union oder Köln noch drin landen. Aber Mainz sehe ich als klaren Sieger in beiden Relegationsspielen.
Okay, ich habe eher das Gefühl, dass sie so ein sehr großes Hoch hatten Und dass jetzt die Kurve wieder so ein bisschen abflacht. Das ist mein Eindruck bei den Mainzern. Ja. Aber okay, wir werden es sehen. Am Ende sind wir alle schlauer. Ja. Und damit gehen wir rein in den Sonntag. Der fängt an mit dem Einzelspiel Darmstadt 98 gegen die TSG Hoffenheim. Also ja, herzlichen Glückwunsch. Darmstadt in 4 der 5 Bundesligaspiele gegen Hoffenheim gepunktet. 1 Sieg, 3 Remis. Hinspiel ist 3-3 ausgegangen. Da ist Darmstadt 3-mal nach dem Rückstand noch zurückgekommen, hat jeweils ausgeglichen, am Ende einen Punkt geholt. Thorsten Lieberknecht könnte jetzt als erster Trainer der Bundesliga-Historie 7 Heimspiele in Serie verlieren. Das hat noch niemand vor ihm geschafft. Das wäre jetzt mit seinem vorerst letzten Spiel in der Bundesliga möglich. Schauen wir aufs Personal. Bei Darmstadt Zimmermann gelb gesperrt, Holland, Hornby, Manu und Riedel fallen verletzt aus. Maglica ist angeschlagen, Kempe hat Knieprobleme. Ganz spannende Sachen. Bruns, der stand in Wolfsburg zwischen den Pfosten anstelle von Schuhen. Weiß man jetzt nicht, was das jetzt für die letzten beiden Partien bedeutet. Ob Schuhen wieder reinkommt, das wird wahrscheinlich Lieberknecht auf der Pressekonferenz zum Spiel dazu sagen. Noch habe ich dazu nichts gefunden, ob Schuhen wieder reinrückt. Zur Erinnerung übrigens, letztes Jahr, als der Aufstieg feststand, kam Brunst auch rein für Schuhen. Also von daher ist jetzt nichts, was er in dieser Form jetzt noch nie gemacht hätte. Nur mal jetzt für den Hinterkopf, dass Schuhen nicht sicher zwischen den Pfosten steht. Interessant, Melem direkt wieder in der Startelf. Wir haben ja vermutet, dass er noch den dritten Wadenbeinbruch hoffentlich sich nicht abholt. Er hat direkt wieder abgeliefert, kommunio-technisch. 5 Punkte gemacht beim 0-3. Wahnsinn. Absolute Kaufempfehlung für 1,29 Millionen. Kann ich auf jeden Fall nochmal voranstellen. Gut möglich auch, dass er in der Bundesliga bleibt. Also selbst wenn ihr einen Übergang habt, wo ihr alle mitnehmt, wenn ihr jetzt einen habt, wo ihr 5 Spieler mitnehmt, dann wird da Marvin Melem nicht dazugehören. Ja, das wäre, glaube ich, nicht so clever. Aber ansonsten kann es schon sein, dass er in der Liga bleibt, soll eine Ausstiegsklausel haben, dass der eine oder andere im Sommer sich da mal umschaut. Müller ist derjenige, der für einen gesperrten Zimmermann reinkommt, sehr wahrscheinlich. Und bei Müller muss ich natürlich präzisieren, Yannick Müller meine ich, Andreas Müller, der hat zuletzt im defensiven Mittelfeld gespielt, neben Justwan. Ich glaube, das ist aber klar, wenn Kempe fit ist, dann gehe ich fast davon aus, dass Kempe dann wieder reinrückt. Wobei auch hier, das ist natürlich ein Schaulaufen für Darmstadt, die eine oder andere Überraschung in der Startelf kann man durchaus schon erwarten. Was allerdings klar ist, ja, ich weiß nicht, Tim, du hast es wahrscheinlich auch schon mitbekommen, Hohnsack lässt die Lilien hängen, wechselt nach Heidenheim.
Ja, ich finde es aber schön, dass er uns und dem Podcast erhalten bleibt.
Ja, das stimmt. Ja, damit bleibt er an unserer Seite. Mhm. Ja, ich könnte mir aber vorstellen, dass wenn es jetzt darum geht, wer darf nochmal beginnen in den letzten beiden Bundesligaspielen, der Darmstädter, dass Hohnsack da nicht ganz nach oben schnellt. Ja?
Nee.
Auf der Liste. Ja.
Wahrscheinlich nicht.
Gut. Kommen wir zur TSG. Geiger, Berisha und Suki fallen verletzt aus. Ansonsten sind alle an Bord, Stand jetzt. Punkt gegen Leipzig, der am Ende viel wert sein könnte, weil man hat die ganze Armada, die bei 39 steht. Oder 39 oder 38 hat man jetzt ein bisschen hinter sich gelassen. Und klar ist, ein Sieg in Darmstadt, natürlich Pflicht. Und das könnte fast reichen. Also dann hängt es natürlich ein bisschen davon ab, wie die anderen Partien laufen. Aber 43 Punkte für Platz 8 ist nicht unwahrscheinlich, dass das passt. Agboguma kam für Drexler rein. Das fand ich ein bisschen überraschend. Ich glaube aber, nach dem 1-1 gegen Leipzig wird es da auch keine Änderung geben. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, dass gegen Leipzig, als sowieso im Vorfeld schon gesagt wurde, Konterstürmer Bebu ist eine Alternative, dass Wechos da wieder reinkommt, der aus privaten Gründen nicht im Kader war gegen Leipzig. Also das wäre ein Wechsel, den ich mir vorstellen könnte. Bülte hat ein richtig gutes Spiel gemacht auf der linken Schiene. Der dürfte drin bleiben vor Sko und Juracek. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Auf Darmstädter Seite habe ich Melem ja schon erwähnt. Karic für 580.000 ist vielleicht nicht die beste Variante, aber ist für mich die Möglichkeit, Grüße zu senden an Daniel und Konstantin, die ja, ich hatte es hier irgendwann schon mal angesprochen, eine Wette hatten, wer mehr Punkte holt, Karic oder Khedira im weiteren Saisonverlauf. Und der Abstand ist so groß zugunsten von Karic, dass Daniel seinen Wetteinsatz schon eingelöst hat. Hat Konstantin das Trikot geschickt, Konstantin hat das Foto rumgeschickt. Also eine Riesenaktion. Ich kann euch nur ermuntern, solche Nebenwetten auch in euren Communities zu machen. Also es hat auf jeden Fall für sehr viel, sehr großen Entertainment-Faktor gesorgt. Und Hut ab vor Daniel, dass er da seine Wettschulden dann auch so zeitig direkt eingelöst hat. Ne? Hat jetzt natürlich nicht, dass Khedira jetzt, weiß ich nicht, Grote entdeckt den Neuner in ihm, ne? Und dann noch 7 Tore an den letzten 2 Spieltagen. Dann muss das Trikot wieder, das kann dann noch umgetauscht werden wahrscheinlich. Naja, gut. Aber Karic ist günstig und spielt im Moment, ne? Um das auch nochmal anzubringen. Fabian Nürnberger ist ein bisschen teurer als Melem, aber hat auch 5 Punkte geholt in Wolfsburg. 1,56 Millionen kann man auf jeden Fall auch machen. Also der punktet unabhängig davon, wie Darmstadt spielt. Und das müssen sie auch, wenn ihr sie in euer Kommunio-Team holen wollt. Auf Hoffenheimer Seite Marius Bülter, 1,56 Millionen, 9 Punkte gegen Leipzig, ohne Tor. Also wo kam diese Leistung auf einmal her von Marius Bülter? Ich glaube, er bleibt drin, vermutlich auch die letzten beiden Partien. Das könnt ihr machen. Akpo Guma, 660.000, 5 Punkte gegen Leipzig gemacht. Super Option jetzt für den einen Spieltag, vielleicht auch für die nächsten 2 als günstigen Verteidiger mit Punktepotenzial. Da würde ich Akpo Guma reinnehmen. Und ich glaube auch leider, ja, es wäre natürlich super, wenn Darmstadt hier was holen könnte für alle Teams, die noch um Europa kämpfen. Aber ich glaube, das reicht am Ende einfach nicht. 2-1 für Hoffenheim.
Ja, ich habe auch überlegt, ich glaube, die Hoffenheimer sehe ich halt auch immer so ein bisschen schwierig an. Ich sag, die Darmstädter erkämpfen sich dann nochmal einen Punkt und es geht 1-1 aus.
Wäre sensationell. Das wäre sensationell, weil das würde zumindest aus Bremer Sicht bedeuten, dass sie selbst mit einer Niederlage in Leipzig zumindest noch an Hoffenheim vorbeigehen könnten am letzten Spieltag. Theoretisch. Ja, mir reicht ja schon mal ein Spieltag, wo es am letzten Spieltag, wo du reingehst und es geht noch um was. Das ist nicht der Abstieg. Ja, das fände ich schon schön. Kommen wir zur nächsten Sonntagspartie. Die Bayern empfangen den VfL Wolfsburg. In den 6 Partien unter Ralf Hasenhüttl Wolfsburg 12 Punkte geholt. Rang 3 der letzten 6 Spieltage ist der VfL. In 3 dieser 6 Spiele übrigens Wolfsburg auch ohne Gegentreffer geblieben, damit unter Hasenhüttl genauso oft zu Null gespielt wie unter Niko Kovac. Hasenhüttl hat 6 Spieltage dafür gebraucht, Kovac 26. Aber in München hat Wolfsburg noch nie gewonnen und das müssen sie ändern, wenn sie denn doch auch noch nach Europa wollen. Und auch die Wolfsburger könnten mit 2 Siegen noch 43 Punkte erreichen. Die müssten es dann aber schon sein. Also alles andere würde nicht reichen. Also sie müssen die letzten beiden Partien gewinnen. Dann wäre auch Wolfsburg durchaus noch mit einer realistischen Chance auf Europa ausgestattet. Und kein Club hätte es wirklich weniger verdient. Das kann man, glaube ich, so sagen, als der VfL Wolfsburg international zu spielen. Und ich glaube auch, das wird nicht passieren. Aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. In der Historie übrigens empfing kein Club einen anderen so oft wie Bayern Wolfsburg, ohne jemals zu verlieren. Also 26 Heimspiele gegen Wolfsburg und immer mindestens einen Punkt geholt, die Bayern. So, dann darfst du uns aufklären. Natürlich bei den Bayern das Problem, dass sie heute Abend erst Champions League spielen, genau. Aber tu dein Bestes, sage ich mal.
Genau, ist ein bisschen schwierig drüber zu reden, weil wir vor dem Spiel aufnehmen. Klar ist, dass Guerrero, Coman, Saar, Boe und Buchmann nicht dabei sein können. Ansonsten muss man natürlich abwarten, ob sich noch irgendwer verletzt. Mal sehen, was in der Champions League passiert. Das hat ja auch dann einen Einfluss darauf, wie man am Wochenende auftritt. Wahrscheinlich werden trotzdem Spieler, die zuletzt schon immer für die Champions League-Nächte geschont wurden, wieder nicht spielen. Also so ein Musiala und Sané, die jetzt quasi am Wochenende komplett raus waren, um dann bereit zu sein für Madrid. Vielleicht lässt man die dann auch nochmal schonen, entweder Schonung Richtung Finale oder Schonung, weil es um nichts mehr geht und man sie in der nächsten Saison noch braucht. Außer, na klar, Vizemeisterschaft wäre dann immer noch ein Thema, dass man die zumindest verteidigen möchte gegenüber Stuttgart. Das werden wir dann abwarten müssen. Ähnlich wie beim BVB würde ich aber auch hier tippen, dass es, sollte das Finale erreicht werden, am 34. Spieltag die bestmögliche Elf spielt, um dann nochmal, ja, sich dann einzuspielen fürs Finale. Das wird abzuwarten sein. Mehr kann ich eigentlich zu den Bayern zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.
Ja.
Wolfsburg, Da sind es Nemetscher und Zwanberg, die beide bereits Sommerpause haben und nicht mehr fit werden in dieser Saison. Du hast es gesagt, ansonsten, ja, Klasse ist gehalten. 3 Siege in Serie erstmals für Wolfsburg diese Saison. Ja, genau. Sind auf jeden Fall im Aufwind und können jetzt erst recht befreit aufspielen. Natürlich kamen direkt die ersten Fragen zu Europa. Das hat auch Hasenhüttl dann amüsiert zur Kenntnis genommen. Unmöglich ist es nicht, aber es müsste schon gleich 2 Siege geben, denke ich, überhaupt noch irgendwie. Also ich glaube nicht, dass es reichen wird für Wolfsburg am Ende. Ich glaube aber schon, dass sie weiterhin gut drauf sein werden. Erstmal personell noch Bornau ist nach Gelbsperre wieder da. Cesiger ist wieder fit. Trotzdem gibt's nicht viele Gründe, die Formation zu ändern. Womöglich probiert's Hasenhüttl aber mal mit einer Dreierkette, dann käme Bornau oder Cesiger rein. Paredes wäre der erste Kandidat für die Bank. Czerny hat natürlich auch noch Eigenwerbung betrieben mit seinem Tor. Möglichkeiten hat er genug. Hasenhüttl hat auch schon ein paar Sachen ausprobiert in den letzten Spielen. Dementsprechend auch nicht ganz einfach vorherzusagen, ob da jetzt nicht doch was passiert. Es gibt noch ein paar Leute auf der Bank, die alle Möglichkeiten auf Einsätze haben, auf jeden Fall. Wäre auch der ein oder andere, nämlich vielleicht empfehlen würde, also Czerny für 1,1 Millionen mit größeren Einsatzmöglichkeiten. Kaminski kam mal wieder als Einwechselspieler rein, der kostet nur 430.000. Cesiger, falls er reinrückt, wäre mit 950.000 auch eine recht günstige Option. Auf Bayern-Seite könnte man ein paar mehr Leute erwähnen, weil ja es doch recht viel dafür spricht, dass es auch wieder eine gewisse Rotation geben wird. Da sind Choupo-Moting für 3,6, Tell für 7,6, Pavlovic für fast 11 Millionen oder auch vielleicht sogar nochmal Saragossa, auch wenn der kostet zwar nur 2,7, aber der hat auch bisher recht wenig gezeigt. Einsatzchancen sind aber noch gegeben. Ganz generell interessant würde ich nochmal erwähnen, Leimer für 5,5 im Moment, der spielt sich wirklich fest, klar, wird dann vielleicht auch nochmal geschont, aber ist auch ein Spieler, wo ich sage, den sollte man, wenn man den mit in die nächste Saison nehmen kann, sollte man das machen. Der kommt immer mehr an bei den Bayern. Der hat auch in der neuen Saison gute Einsatzchancen. Ist einfach auch ein kampfstarker Typ, der denen auch ganz gut tut. Mein Tipp für dieses Spiel ist, dass es unentschieden wird, dass die Wolfsburger quasi mit den Erfolgen der letzten Wochen jetzt da gut auftreten werden und die Bayern, ja, je nachdem, entweder haben sie in den Gedanken schon das Champions League Finale oder sie sind jetzt einfach bei denen, ist die Luft raus. 2-2.
Ich sehe es nicht. Ich sehe so ein bisschen die Spielfreude zurückkehren bei den Bayern. Frage ist natürlich, ob ein Aus in Madrid daran was ändern würde. Ich glaube hier trotzdem an 3-0, weil das große Saisonziel bei Wolfsburg, Klassenerhalt, ist geschafft. Und sind wir mal ehrlich, das hätten ja in Wolfsburg alle vor der Saison unterschrieben, wenn man sagt, ihr macht nach 32 Spieltagen, ja, seid ihr schon sicher wieder drin in der Liga. Mhm. Und dann, glaube ich, ist so ein kleiner Spannungsabfall da. 3-0, das ist mein Tipp. Okay. Hängt vielleicht natürlich auch so ein bisschen davon ab, das ist ein Spiel, die wissen quasi schon, wer hat der Rest gespielt, der um Europa kämpft. Wie ist da die Ausgangslage? Wenn da einige mehr gewinnen, die über Wolfsburg noch stehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sowieso gering, dass es reichen kann.
Ja. Und stimmt, muss man auch bedenken, wenn Stuttgart am Freitag gewinnt, in Augsburg sind sie ja in der Tabelle erstmal vor den Bayern. Dementsprechend wäre das natürlich erstmal eine Motivation, sich das 2 zurückzuholen.
Ja.
Das habe ich bei meinem Tipp nicht bedacht, aber ich bleibe trotzdem beim 2-2.
Bleib mal dabei. Ja? Ja. Gut, letzte Partie des Spieltags. Sonntagabend, der VfL Bochum empfängt Bayer Leverkusen. Bochum ist die letzte Mannschaft, die es geschafft hat, Leverkusen zu besiegen. Das war am letzten Spieltag der Vorsaison. Da gab es zu Hause ein 3-0. Ja, müssen wir nicht drüber reden, dass das eine ganz andere Situation ist. Aber immerhin, es war der einzige Bochumer Sieg aus den letzten 9 Duellen mit Leverkusen. Also ist jetzt auch nicht so, dass es ein Lieblingsgegner ist. Aber immerhin zu Hause 3 Spiele in Serie ungeschlagen gegen Bayer. Ein Sieg und davor gab es 2 Remis. Schauen wir mal aufs Personal. Bei Bochum, Essa, Quarteng, Tolba und Tiede nicht mit dabei. Asano, der ist ausgefallen für das Spiel bei Union Berlin mit muskulären Problemen, ist noch fraglich. Aber die Frage ist, ob er überhaupt reinkäme, denn das war natürlich ein ganz wichtiger Sieg bei Union. Und das ist wirklich eine dieser Partien, da kann im Vorfeld schon der Druck komplett raus sein. Denn sollte Mainz gegen den BVB verlieren, dann hätte Bochum den Klassenerhalt schon sicher. Ja, auf der anderen Seite kann es natürlich theoretisch sein, dass Mainz gewinnt und Union gewinnt in Köln. Und dann ist auf einmal der Relegationsplatz nur noch ein Punkt wieder weg bei Bochum. Also es ist wirklich ein Spiel, schwierig einzuschätzen, wenn man nicht genau weiß, wie ist die Ausgangslage. Ich glaube, personell dürfte sich an der Startelf nicht so viel verändern, auch nicht, wenn der Klassenerhalt schon feststeht. Ich glaube, dass mehr oder weniger die Elf spielen wird, die bei Union gespielt hat. Lucia, der war gelb gesperrt, der kehrt in die Startelf zurück. Entweder dann für Broschinski oder für Bero. Bero hat defensiv agiert neben Osterhage. Also da die Position, die jetzt Lucia wieder einnimmt, und dann geht entweder Bero auf den rechten Flügel oder aber Broschinski bleibt da. Denn dieser Dreierangriff mit Broschinski, Hofmann und Wittek hat sich zuletzt gegen Hoffenheim und bei Union Berlin bewährt. 7 Tore aus den letzten 2 Spielen. Also das klappt richtig gut da vorne. Von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass Bero, der viel spielt eigentlich, dass er raus muss, ja, wenn es vorne so bleiben soll. Kommen wir zu Leverkusen. Bei denen ist es ein bisschen ähnlich wie bei den Bayern. Die spielen Donnerstag gegen Rom. Auch das Spiel hat mehr Prio, wobei man sagen muss, nach dem 2-0 Auswärtssieg im Hinspiel ist da vielleicht nicht ganz so viel Druck auf dem Kessel wie bei den Bayern in Madrid. Ja, aber auch jetzt machen wir es kurz. Ich habe keine Ahnung, wen Alonso Sonntag aufstellt. Ja, also schon gar nicht, bevor wir die Aufstellung am Donnerstag kennen. Ja, wir haben es gesehen in Frankfurt, es sind einfach alle Spieler eine Option. Arthur beginnt. Ja, Loschek spielt vorne. Ja, Alonso kann nichts falsch machen in diesem Jahr. Ja, egal, was er macht, irgendwie funktioniert alles. Und deswegen, die teuren Spieler von Bayer Leverkusen wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig. Wobei man auch sagen kann, 2-mal in Folge ohne Grimaldo und Würz macht er doch vielleicht nicht, aber vielleicht macht das doch. Ja, wissen wir nicht. Gut, kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Bei Bochum, Wittek, ja, da muss man jetzt kein Atomphysiker für sein. 20 Punkte bei Union mit einem Doppelpack, stark als Linksaußen gespielt. 2 Millionen nur, der Marktwert ist also noch relativ günstig. Man muss aber auch sagen, er hat davor auch schon 5 Punkte in dieser Rolle. Da hat er nämlich gegen Hoffenheim schon gespielt als Linksaußen. Hat auch schon 5 Punkte gemacht, das ohne Tor. Also das spricht auf jeden Fall dafür, dass er das ganz gut macht. Und dann kommen wir zu meinem Tipp. Ich glaube an einen 3-1-Sieg der Leverkusener in Bochum. Und ich muss ja sagen, ich habe ja letzte Woche getippt, dass Frankfurt Leverkusen schlägt. Es war jetzt nicht so, dass ich das aus Trotz oder so, ich habe da echt dran geglaubt, dass das Spiel ist zwischen den Europa-League-Spielen gegen Rom. Und Frankfurt spielt, will unbedingt Sechster werden oder sollte es zumindest wollen. Hm. Und dann kommt da gar nichts, ne? Ja, gut. Ja. Oh, so kann man sich irren, aber diesmal gehe ich auf Nummer sicher und tippe einen Leverkusen-Sieg.
Ja, ich wollte noch ergänzen eben und sagen, ich glaube sogar, wenn du die meisten Atomphysiker, die du fragst, wenn du fragst, wen soll ich mir bei Bochum kaufen für den nächsten Spieltag, werden drauf. Die meisten keine Ahnung haben. Ja? Ich glaube wirklich, das wird auch überschätzt dann. Hm.
Guter Hinweis. Ja. Die sind ganz schön dumm.
Die Atomphysiker, also ja. Von Fußball haben die oft gar keine Ahnung. Naja, also ich sage jedenfalls 3-0-Sieg für Leverkusen. Ich habe da auch keine großen Erwartungen von Bochum mehr.
Okay, dann sind wir durch mit den Partien, Tim. Kommen wir zur Top 3 der Woche. Mögliche Rotationsgewinner, Spieler, die wir jetzt noch auf dem Zettel haben. Es ist so, die letzten Spieltage sind immer auch ein Zeitpunkt, wo bei Vereinen experimentiert wird, entweder bei Vereinen, die noch Mehrfachbelastung haben oder aber die Saison so ein bisschen austrudeln lassen können. Und da haben wir 6 Spieler für euch auf dem Zettel. Du darfst starten. Wer steht bei dir auf der 3?
Ja, ich sehe, am Anfang sind wir ähnlich wie bei unserer letzten Top 3 unterwegs.
Das ist richtig, ja.
Ich bin erstmal wieder in Leipzig und ich empfehle Christoph Baumgartner für 4,7. Ich glaube, er profitiert von der Xavi-Sperre, wird reinkommen. Und ist ein guter Spieler, torgefährlicher Spieler, der sicherlich jetzt da auch nochmal in diesem Duell in Bremen einnetzen könnte.
Ja, weißt du, dass ich da gar nicht mehr dran gedacht habe, aber da hatte ich auch schon Elif Elmas für 990.000. Irgendwann müssen sie ihn mal einsetzen, jetzt war er zuletzt auch krank, wenn er jetzt wieder fit ist, warum nicht? Also gibt schlechtere Momente als ein Heimspiel gegen Bremen, deswegen würde ich hier Elmas auf jeden Fall holen für 990.000. ist viel interessanter natürlich, wenn ihr mit Live-Einwechslungen spielt. Ja, wenn ihr das nicht habt, dann ist natürlich ein bisschen schwierig zu sagen, ja, ich stelle ihn jetzt auf, Freitag, und kann ihn dann, also kann das nicht mehr verändern. Das ist dann schwierig. Also das geht eher dann schon, und das gilt aber für alle diese Spieler und für alle Spieler von den Teams, die jetzt viel rotieren könnten, habt ihr natürlich eine gewisse Unsicherheit, wo ihr sehr profitiert, wenn ihr mit Live-Einwechslungen spielt.
Ja. Ja. Das nur mal für brauchen auch nicht beide, Baumgartner und Elmas mal rein. Man kann auch Olmo mal schonen. Also wenn Marco Rose, der hört ja öfter zu hier, deswegen können wir auch sagen, gegen Bremen.
Olmo ja auch mal, angeschlagen auch mit einem Infekt, ne? Lass ich den mal auskurieren.
Ja. Ja. Openda mal schonen.
Bichabu. Ja. Kann rein, kann auch vorne drin spielen, warum denn nicht?
Zingerle ins Tor.
Ja. Alles kann wissen wir jetzt. Und dann aber aus, der verwechselt der die auch. Und dann steht der Union-Präsident. Steht bei Leipzig im Tor.
Das wäre natürlich.
Das würde Werder Chancen doch deutlich erhöhen, würde ich vermuten.
Das glaube ich auch.
Ja. Deine zweite.
Meine zwei kommt aus Leverkusen. Adam Logic, 1,7 Millionen, hat ein gutes Spiel gegen Frankfurt gemacht, 3 Tore vorbereitet. Da muss man ihn eigentlich für belohnen. Ich denke nicht, dass er in der Euroleague starten wird, aber gegen Bochum sollte er dann wieder reinrotieren. Würde ich schon stark annehmen.
Ja.
Und ja, dann nochmal ein letztes Hurra, bevor er wahrscheinlich im Sommer dann Leverkusen verlässt und sich nochmal für einen anderen Verein jetzt empfehlen. Das ist jetzt angesagt.
Ja, also er war somit der ausschlaggebende Punkt, dass ich auf diese Top 3 gekommen bin, weil ich das auch gesagt habe. Und der war, glaube ich, für unter 1 Million zu haben. Und dann hat er so ein knaller Spiel da rausgehauen. Ja, ja. Nee, absolut. Kann ich mitgehen. Du warst schneller im Dokument. Ja, so ist das. Darauf kommt es dann auch manchmal an.
Ja, auch das ist auch eine Qualität einfach.
Ja, absolut. Qualität ist die Frage, ob er die hat für die Bundesliga, konnten wir in den letzten Jahren nicht richtig feststellen, weil er eigentlich immer verletzt war. Ich rede von Matteo Morey. 700.000 ist der Marktwert nur. Er hat einen super Punkteschnitt in dieser Saison. Ja, 5 Punkte pro Spiel macht er. Einzige Problem hat er, erst ein Spiel absolviert. Das war gegen Augsburg, das war aber sehr, sehr ordentlich. Und ich kann mir gut vorstellen, dass, ich meine, die Jungs gegen Augsburg, du hast es schon gesagt, die haben sich nichts zu Schulden kommen lassen. Es hat enorm viel Körner gekostet in Paris. Jetzt muss man sich zwar nächste Woche, hat man keine englische Woche, aber vielleicht wittert man doch eine erhöhte Verletzungsgefahr nach so einem intensiven Fight, dann nochmal aufzulaufen. In Mainz, wo es bekanntlich auch sehr intensiv, die über die Intensität kommen. Also mich würde es nicht überraschen, wenn Morey da in der Startelf steht, für 700.000 absoluter Pflichtkauf für mich.
Würde ich auch mitgehen, vor allem, wenn man noch bedenkt, also die beiden Außenverteidiger, gerade Positionen, die echt viel unterwegs sind beim BVB, das waren auch die einzigen beiden, drei Leute haben es letzte Woche nicht in den Kader geschafft, weil man komplett rotiert. In der Bundesliga hast du weniger Kaderplätze als in der Champions League, deswegen hat Terzic letzte Woche Hummels geschont und die beiden Außenverteidiger, Riasson und Madsen, waren alle gar nicht im Kader. Deswegen, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das die Positionen sind, wo man jetzt auf jeden Fall sagt, die sollen ruhig mal eine Pause haben, weil die sind viel beansprucht, die beiden. Daher Morey, ja, gehe ich auch mit, dass der eine hohe Einsatzchance hat.
Gut.
Ja.
Wen hast du auf dem Spitzenplatz?
Ja. Genau, noch ein Dortmunder. Da gehe ich aber in ein höheres Preissegment für 7,5 Millionen knapp. Marco Reus. Der wird jetzt natürlich nochmal seine Einsätze bekommen. Gegen Augsburg hat er gezeigt, er hat Lust, noch ein paar Scorer-Punkte zu sammeln, nochmal ein bisschen was von sich zu zeigen. Ich denke auch, dass er jetzt gerade in den beiden Ligaspielen nochmal ordentlich Einsatzzeit bekommen wird, um sich gebührend zu verabschieden aus Dortmund. Der wird sein Geld weiterhin wert sein, auch an diesen letzten beiden Spieltagen. Würde ich mir, wenn ich die Kohle über habe und noch jemand verpflichten will, Marco Reus ist ein guter Mann dafür.
Er ist Top-Einkauf für die letzten zwei Spiele, weil ich glaube, er startet in Mainz und ich würde fast meine Hand dafür ins Feuer legen, dass, wenn er nicht verletzt ist, er gegen Darmstadt am 34. Spieltag auf jeden Fall in der Startelf steht und vielleicht sogar die Kapitänsbinde nochmal bekommt.
Ja. Ne?
Wer ist jetzt im Moment Kapitän bei Dortmund? Can?
Can, ja.
Dass Reus nochmal als Kapitän im BVB anführt am 34. Spieltag, gehe ich auch von aus, ja. Absolut top. Ich bleibe auch in Dortmund bei meiner Nummer 1. Aber ich gehe hier mit Youssoufa Moukoko, 3,44 Millionen, 16 Punkte gegen Augsburg. Ja, ich denke, er startet in Mainz. Weil Füllkrug, man hat es gestern auch gesehen, er hatte nicht die ganz großen Torraumszenen, aber enorm viele Bälle festgemacht, viel abgelegt. Und aber auch mit einer Spielweise, die enorm Körner kostet. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass er sich da gegen Dominic Kohr und Sepp Vandenberg da nochmal reinhauen soll. Ich glaube, da hätte man ja auch noch Allaire hinten dran. Mhm. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass Füllkrug eine Spielpause kriegt. Ja? Ja, damit natürlich auf jeden Fall auch ein Spieler. Ihr müsst jetzt immer so ein bisschen balancieren, was ist für diese Saison, was ist vielleicht für nächste Saison, wie sieht mein Saisonübergang aus. Aber für diese Saison, so wie die Saison eben jetzt gelaufen ist, mehr oder weniger für Dortmund in der Bundesliga, Füllkrug für 11,34 Millionen wäre mir zu teuer. Ja, also das ist einfach nur ein Spieler, den wollt ihr für die nächste Saison in eurem Kader haben und deshalb behaltet ihr ihn, das kann ich nachvollziehen. Wenn es jetzt nur noch um die letzten beiden Spiele geht, gibt es bessere Optionen, wobei es natürlich gut sein kann, dass er gegen Darmstadt dann auch wieder beginnt. Also ja, nicht sicher. Das, ja. Ja, aber ja, deswegen also Moukoko meine Eins.
Würde ich auch sagen, Moukoko und ja, Allaire sollte auf jeden Fall dann auch mal eingewechselt werden und mal wieder Minuten sammeln. Bei Moukoko in der Startelf würde ich auch mitrechnen. Also wenn ich tippen müsste, würde ich schon sagen, große Rotation gegen Mainz wird man mit der BVB wieder wagen. Vielleicht nicht alle wie gegen Augsburg, aber vielleicht auch doch. Recht viele auf jeden Fall von denen, die gegen Augsburg überzeugt haben, dürften jetzt auch gegen Mainz starten, rechne ich mit.
Wunderbar. Ja, dann sind wir durch, Tim. Eine Frage, wem drückst du heute Abend die Daumen, wenn Bayern gegen Real spielt? Wen hättest du lieber im Finale?
Ja, auch da haben wir gestern schon drüber diskutiert. Kann ich auch wieder jemanden grüßen, Madeleine, eine Freundin auch aus dem Stadion, die hat es schön gesagt. Wenn wir das Finale gewinnen, dann lieber gegen Bayern. Wenn wir es verlieren, dann lieber gegen Real. Ja, so wäre auf jeden Fall die Aufteilung.
Ja, das also, kann ich 100% nachvollziehen, ja.
Ja. Ich lasse es mal auf mich zukommen heute Abend. Vom Gefühl her hätte ich lieber Real, glaube ich.
Ja, würde sich größer anfühlen irgendwie, ne? Glaube ich, im Finale.
Ich sehe auch immer noch, obwohl man ja sagen muss, eigentlich sind die Bayern ja theoretisch die schwächere der beiden Mannschaften, aber ich sehe die dann motivierter. Ich glaube, Real besteht eher die Möglichkeit, dass sie denken, das schaffen wir schon.
Die Dortmunder, ja.
Ja, so. Ja. Deswegen, ich glaube, da eher gehen die Bayern auch eher noch mit voller Motivation wieder rein, obwohl der BVB, vielleicht auch gerade, weil der BVB sie ja gerade erst in der Liga dann mal wieder geschlagen hat. Also lieber Real, aber ein Finalsieg gegen Bayern wäre natürlich die absolute Krönung.
Ja. Okay.
Naja.
Gut, Tim, dann lassen wir uns das mal auf uns zukommen, ja, mit wem Edin Terzic dann Anfang Juni die Klingen kreuzen darf, ne? Ja, wunderbar. Ihr da draußen, macht's auch gut. Wir wünschen eine schöne Woche heute Abend. Also ich habe länger nicht mehr Champions League so verfolgt, aber heute Abend das Spiel werde ich mir dann auch wieder angucken, genau wie die Dortmund-Spiele. Ja, ne, das wird auf jeden Fall dann wieder. Donnerstag mache ich, glaube ich, frei, Donnerstagabend.
Ja, ich glaube, da brauche ich auch.
Das. Uninteressant. Aber ja, okay. Ne? Also euch da draußen, schönes Bundesliga-Wochenende. Bleibt gesund und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, Tim, wie dann die Situation ist. Ne?
Ja, hören uns beide nächste Woche wieder. Ich hoffe auch, es ist noch möglichst viel offen und wird ein richtig spannendes Finale.
Ja, ich freue mich drauf, auf jeden Fall. Ja? Macht's gut, ihr da draußen. Tim, erst nochmal vielen Dank. Ich glaube, habe ich sehr mal gerne wieder vergessen. Ja. Und ihr da draußen macht's gut. Ich bin euer Gastgeber, Florian Reinke.
Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, da spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen.
Ich freue mich sehr.
Weg. Alle weg.
Also ich weiß nicht, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen.
Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden.
Das ist eine absolute Frechheit, ist das.
Schluss aus, Nikolaus.
Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es ja auch gefallen.